Hallo zusammen zu einer neuen Enjoy Your Bike Podcast-Folge hier aus unserem neuen Studio in der Schweiz. Ja, wir sind hier bei DT Swiss. Herzlich willkommen, Martin Waltert. Du bist der Entwicklungsleiter hier bei DT Swiss.
Richtig, ja. Hallo.
Beziehungsweise wir sind ja bei dir willkommen. Also danke, dass wir kommen durften.
Eben willkommen.
lustige Situation hier, Podcast-Hoster zu sein, aber im fremden Studio.
Genau.
Aber da gewöhnen wir uns jetzt in Zukunft dran, weil wir einfach alle zwei Wochen hier rüberfahren und hier unsere Aufnahme machen in Zukunft.
Das können wir einrichten, das ist kein Problem.
Nee, also schönes Studio habt ihr hier. Und bevor wir anfangen, also dich vorzustellen, was du hier machst und so weiter, würde ich gerne so ein kleines, nennen wir es mal Spiel machen. Wir haben so ein paar Begriffe aufgeschrieben und so ein paar AB-Fragen, um einfach mal so vorweg mal so ein paar kleine Eindrücke hier einzufangen. Willst du mal anfangen, Dan?
Genau, also wir geben ein Wort und das Erste, was hier einfällt dazu, haust du raus.
Sofern es jugendfrei ist, mache ich.
Ist es jugendfrei? Es muss jugendfrei sein. Okay, dann fange ich mal an. Weidenzaun.
Ärgerlich, wenn man mit dem E-Bike unterwegs ist.
Ingo.
Maschinenbau.
Sehr spannend und eine gute Grundlage, um herausfordernde Aufgaben angehen zu können.
Tubular.
Nicht noch aktuell, sonst eher vergangenheitsorientiert.
Tubeless.
Etabliert.
Sperrklinken.
DT Swiss ist Ratchet, also Zahnscheibenfreilauf, das Synonym fast seit über 25 Jahren. Wir hatten es im Sortiment, haben es jetzt in den neuen Produkten nicht mehr.
Mhm. Schweiz.
Schöne Heimat, interessante Leute. Ja, da will ich jetzt nicht zu viel Eigenwerbung machen. Das müsst ihr sagen.
Ja, ist alles gut. Wind.
Spannende Herausforderung. Technisch wie auf dem Rennrad oder auf was auch immer.
Geschwindigkeit.
Rausch kann süchtig machen. Ich mag's.
Gewicht.
Wichtig, einfach zu erklären, muss ins System passen.
Toleranz, das kann man jetzt mehrdeutig verstehen.
Ich verstehe es jetzt als Maschinenbauer.
Ja.
Entscheidend in mehreren Hinsichten und muss sehr gut beachtet werden.
23 Millimeter.
Früher Reifenstandard, heute eher schmal, aber immer noch präsent.
Die nächste Frage ist offensichtlich.
Die nächste passt, 28 Millimeter. Wir lassen mal die 25 aus.
Okay. 28, sehr gut performendes System, interessant für schwerere Fahrer wie mich. Und mit der richtigen Felge sehr, sehr spannend.
Umwerfer.
Haben wir nicht im Sortiment. natürlich auch noch sehr wichtig, gerade wenn man in der Schweiz lebt, wo es halt Pässe hat mit über 1000 Höhenmeter oder sogar 2000 Höhenmeter, da kommt man mit einfach nicht überall drüber.
E-Bike.
Sehr interessant, eröffnet neue Märkte, bringt mehr Leute aufs Fahrrad, was uns allen sicher hilft und für mich Teil der Lösung in mehreren Hinsichten für die Zukunft.
Was nicht jeder verstehen wird, der den Podcast nur hört, das werden wir später mal aufklären, ich sage dir den Namen trotzdem, Stinkrümli.
Stinkrümli, ja, ist ein Insider, das ist bei uns die Garderobe, wo man sich fit macht entweder die Feierabendtour oder den Heimweg mit dem Rad. Ist legendär hier.
Ja, wir haben es. Also wir haben ja noch mehrere Sachen hier vor und da ist das auch ein wichtiger Teil. Genau.
Dann haben wir jetzt vier Entweder-Oder-Fragen noch, die wir nicht so in ein Wort reinpacken konnten.
Musste ich entscheiden zwischen genau. A oder B.
Paris-Roubaix oder Tour de France?
Das ist sauschwer.
Ja,
das mache ich so wie ein Politiker und sage irgendwie, dass beide glücklich sind. Tour de France.
Gegenwind oder bergauf?
Bergauf mag ich besser.
Gravel oder Straße?
Ja, da ist auch wieder. Kann ich den Joker nehmen?
Nein, es gibt keinen Joker. Es geht ja um dich.
Aktuell gerade Gravel, aber das wechselt schnell wieder.
Okay.
Die letzte Frage ist ganz, ganz einfach. Bier oder Wein?
Ja, so einfach ist es auch. Aber beim Radfahren sicher Bier.
Beim Rad?
Also nach dem Rad.
Also beim Radfahren, wie es auch
Das fand. Wird das Zitat des Tages.
Genau.
Gut, nee, also das war so unser kleines Intro. Ja, inhaltlich, wir werden uns heute an Speichen, über Narben, über Laufräder langrangeln. Wir werden sicher das Thema Tubeless ansprechen. Scheibenbremsen werden vorkommen und Aerodynamik und so weiter. Also wir sind schon sehr, sehr gespannt und hoffen auf viele schöne Insider-Informationen von dir.
Freue mich auch.
Du selbst, wie bist du zu DT Swiss gekommen? Hast du selber einen Radsport-Hintergrund? Wie ist da deine Geschichte?
Ich war immer mehr der Mechaniker wie der Fahrer. Ich habe schon zu Schulzeiten habe ich die Fahrräder meiner Schulkollegen, die zum Teil Mountainbike-Rennen gefahren sind, fit gemacht. Ich habe dann eine Berufslehre zum Fahr- und Motorradmechaniker gemacht. Dann eben auch immer geschraubt und auch selber gefahren. Während dem Maschinenbaustudium bin ich dann mehr Richtung Motorrad abgedriftet, durfte dort im Rennsport auch spannende Mechanikererfahrungen sammeln. Und nach dem Maschinenbaustudium bin ich mal etwas fremd gegangen, so in die Druckindustrie. Und dann war es nicht fix geplant, wieder in die Fahrradindustrie zurückzugehen. Aber es hat sich dann ergeben, dass DT Swiss damals noch eine viel kleinere Firma eine Vakanz hatte. Das war 2001.
Schon lange her, okay.
Das ist eine Weile her, genau. Da habe ich als Produktmanager begonnen und durfte seit daher viele Stellen durchlaufen und unzählige spannende Aufgaben angehen mit spannenden Leuten, Kunden, Rennfahrern. Und darum bin ich immer noch in der Fahrradindustrie und habe immer noch Spaß dabei.
Und wie man hört wahrscheinlich oder sieht, immer noch zufrieden hier auch.
Ja, unbedingt.
21 Jahre dann hier.
Genau.
Jetzt leitest du die Entwicklungsabteilung. Ihr habt hier einen Standort, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, so 200 Mitarbeiter roundabout.
Korrekt.
Und wie viel macht davon die Entwicklung aus? Ist das ein großer Teil? Oder?
Entwicklung sind wir ungefähr 40 Mitarbeiter, also ja, substanzieller Teil. Vielleicht was noch zu erwähnen ist, ist nicht unbedingt euer Gebiet. Wir haben nebst den Laufrädern haben wir auch noch den Bereich Suspension. Das sind dann Kollegen, die in anderen Abteilungen diesen Bereich bearbeiten.
Also die Federgabeln
genau.
Sowas und
Federgabeldämpfer.
Genau.
Okay. Und wie stelle ich mir so eine Entwicklungsabteilung vor? Was braucht ihr für Leute, um Laufräder zu entwickeln? Wir haben ja das Thema Maschinenbau schon gehabt. Da muss ja einer die Maschine bedienen können oder bauen können oder überhaupt überlegen, wie es geht. Wie muss man sich das vorstellen?
Das ist eine ziemlich interdisziplinäre Geschichte. Also es braucht Generalisten und Spezialisten. Die Spezialisten sicher im Bereich Maschinenbau, Produktionstechnik, Werkstofftechnik, Aerodynamik, Simulation, muss ich überlegen, dass ich keinen vergesse. Das sind so die Fachgebiete, Composite natürlich auch noch, wobei der im Werkstoff drin ist. Dann im Testing haben wir Leute, dort Mechaniker, Ingenieure, Techniker, Konstrukteure sind natürlich auch wichtig, um das Ganze am Boden zu bringen und auch Administration, die ganzen Stammdaten, die da eingepflegt werden müssen, damit das dann am Schluss auch logistisch alles funktioniert, das passiert auch in der Technik. Also es sind viele verschiedene Disziplinen, die da zusammenkommen und funktionieren müssen.
Okay.
Aber Engineering gebt ihr nicht weg, es ist alles hier am Standort in Biel.
Wir arbeiten mit externen Partnern zusammen und Instituten. Das ist dann projektbezogen meistens. Die Kernkompetenzen, die längerfristig wichtig sind, die bauen wir hier auf.
Sehr ganz gut. Wichtige Frage. Fachkräftemangel. Habt ihr sowas hier in der Schweiz? Findet ihr genug Leute? Und
das ist eine große Herausforderung, Leute zu finden, die richtigen Leute zu finden. Wir haben einen großen Vorteil, dass wir mit einem Produkt arbeiten, das begeistert. Mhm. Also es ist spannender, ein Fahrradteil zu entwickeln, als irgendwie eine Druckmaschine, ja, ja, mit der man am Feierabend dann nicht noch eine Runde um den Bielersee machen kann.
Guter Punkt.
Das ist sicher ein Joker, aber es ist schon sehr, sehr herausfordernd. Und zwar ja, ist die Lösung auch nicht direkt absehbar. Darum sind wir natürlich froh, wenn wir die guten Leute dann auch entsprechend halten können und sind auch bemüht, denen ein interessantes Umfeld zu bieten.
Habt ihr denn da Erfolg, dass die Leute auch wirklich bei der Stange bleiben hier größtenteils?
Großmehrheitlich ja. Also bei vielen ist es ähnlich wie bei mir. Wenn es einem gefällt bei DTSwiss, dann bleibt man lange. Also das ist so etwas der Normalfall. Es gibt auch das andere, da kommt man und dann merkt man, Fahrradindustrie ist mir zu dynamisch, da, ich bin dann mal weg. Also es gibt beides, aber ja, wir haben eine sehr geringe Fluktuation, was natürlich sehr wichtig ist, um eben längerfristig dann auch die Kontinuität erhalten zu können.
Ja, wer ist eigentlich, weil wir haben jetzt hier waren ziemlich begeistert. Also haben jetzt hier 2 Tage Videos gedreht für die Leute, die das vielleicht noch nicht gesehen haben und durften auch viel hinter die Kulissen sehen. Wir haben jetzt so ein Gefühl, dass sich hier alle wohlfühlen. Es gibt hier so dieses, oder das, wir haben es so genannt, hier wird Fahrrad gelebt. Ja, also es ist wirklich, die Leute kommen mit dem Fahrrad, gehen mit dem Fahrrad mittags in voller Fahrraddress raus, eine Stunde Radfahren, wieder rein in die Firma. Stinkrümli gehört ja dazu, dieser Raum, der uns auch sehr begeistert hat, mit wo die Klamotten, jeder hatte sein Fach mit Helm, dreckige Rucksäcke für die Mountainbiker, die Rennräder mit ihren und eine eingerichtete Werkstatt, der Trockner und die Waschmaschine lief die ganze Zeit. Also Stinkrümli, es hat nicht nach Klamotten gerochen, sondern immer nach frischem Waschmittel.
Da hattet ihr ein gutes Timing.
Ja, genau, und sogar gestern lief da einer rum, der seine Ski gewachst hat. Ja. Also es ist auch interessant. Das ist ja eine Kultur, da sitzt ja jetzt nicht irgendwie die Chefetage und sagt, komm, wir machen das jetzt mal, um die Mitarbeiter bei der Stange zu halten. Das muss ja sich irgendwie entwickelt haben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ihr jetzt sagt, also selbst ein Yoga-Raum, Fitnessraum, Spinningräder habe ich oben 10 Stück gesehen. Wie hat sich das entwickelt? Ist da einer für verantwortlich oder ist das hier so eine Eigendynamik?
Nee, ich glaube, das ginge gar nicht, wenn man das irgendwie aufsetzen möchte. Mhm. Also es ist nicht so, dass es ein Konzept gibt. Natürlich versuchen wir es zu pflegen, aber wenn das nicht authentisch ist, dann kriegst du das nicht hin. Also entsprechend, glaube ich, ist wichtig eben, dass wir viele langjährige Mitarbeiter haben. Die verbindet alle irgendwie das Kompetitive, die Leidenschaft zum Sport oder auch das Kompetitive bei der Arbeit. Also es kann ja auch sein, dass jemand nicht Fahrrad fährt, das ist absolut in Ordnung, aber sonst einfach ein kompetitiver Typ ist und dann die Herausforderung sucht, den Prozess zu optimieren oder eben das, die Produktion noch weiter auszubauen. Und so dieses Kompetitive, glaube ich, das hat so einen Schlag Leute hier zusammengetrieben, die jetzt nicht so familienmäßig, also es ist nicht so, dass wir eine Sekte sind und keiner kommt rein oder so, aber einfach so von der Grundstimmung her ticken viele ähnlich bis gleich und das macht es natürlich viel einfacher, wenn dann alle so etwas in die ähnliche Richtung denken.
Ja, ich habe gestern, als wir hier durchgegangen sind, auch gedacht, Mensch, ist das cool, wer kennt das nicht in der Arbeitswelt, wo Feierabend, gerade im Winter, jetzt muss ich da noch, also ich möchte gerne noch mal los und dann bin ich alleine und habe keinen Mitfahrer oder so. Das ist natürlich dann cool, wenn man weiß, man hat die gleiche DNA. Es ist Mittagspause. Hat irgendjemand Lust, mal 40 Minuten auf Tour zu gehen? Also ihr habt ja hier eine Landschaft, die ist ja zum Genießen. Also wir haben das ja alles schon ein bisschen gesehen, vorbeifahren, diese ganzen Seen, und da kannst du ja mal eben kurz 40 Minuten eine Ausfahrt machen. Also eigentlich wollte ich sagen, wird man schon ein bisschen neidisch.
Jedenfalls müssen wir in unseren beengten Räumlichkeiten so ein Stinkrümli, müssen wir in jedem Fall auch haben.
Gut, wenn ihr jetzt ja alle 14 Tage hier seid,
ja, dann können wir das genau integrieren, und dann kennt ihr das alles. Am Ende des Tages muss man ja, und das ist ja auch schön für den Podcast, man wird schon angefixt von der Atmosphäre.
Ja, ja. Also, das freue ich mich zu hören, und glaube ich auch, ja, dass wir darauf stolz sein können, eben, dass das hier eine gute Stimmung ist.
Also wir fanden es ja auch erwähnenswert, sonst hätten wir es ja gar nicht angesprochen.
Ja, das ist
ja schon ein wichtiger Teil, dass man sich wohlfühlt. Ja. Ne?
Das war auch ein wichtiger Teil, als wir unseren Dreh hier hatten mit ganz beeindruckenden Maschinen und sonst wie, wo ich aber dann am Ende gesagt habe, wir müssen im Video das irgendwie noch rüberbringen. Mit der liebevollen Kantine oben und unten dieser riesen Fahrradbereich, wo die ganzen Fahrräder drin stehen. Also das hat uns sehr beeindruckt, muss man schon
sagen. Und dann aber auch, was ich noch sagen will, dieser krasse Gegensatz. Hier ist ja auch, ich nenne das jetzt mal in meinen Worten, so harte Produktion, also mit viel Lärm und Stanzen und Schneiden und Geräuschen und ein bisschen öliger Geruch bei den Maschinen. Das ist aber auch nur 15 Meter entfernt von Stinkrümli. Also es ist halt einfach eine Tür, und dann wird da auch hart gearbeitet, dann gehst du in den Bereich, da wird halt viel getestet und kaputt gemacht, und am Ende des Tages, es ist relativ komprimiert, kurze Wege, und ich bin in einer ganz anderen Welt. Zwischen Entwicklung und Freizeit und Essen, harte Produktion und Testcenter. Das fand ich eigentlich auch
so
sehr beeindruckend.
Schönes, also das ist tatsächlich, man spürt diese Unternehmenskultur, schönes Zusammensein, ist, jeder grüßt jeden, ne, und wird draußen gequatscht. Und
das versuchen wir natürlich auch zu fördern, eben, dass es braucht jeden und jede, es braucht nicht nur den, der am schnellsten auf dem Chasseral, das ist unser Hausberg, oder der am schnellsten den Berg runterdonnern kann. Es braucht die Putzfrau, es braucht die Produktionsmitarbeiter, es braucht die Büromitarbeiter, es braucht die Kadermitarbeiter, es braucht die Chefetage, da braucht es alle für. Und das versuchen wir schon so rüberzugeben. Ja, und freue mich zu hören, wenn das so rüberkommt. Ja.
Daumen hoch.
Jetzt seid ihr ja Hersteller für Laufräder und so, gehen wir ja später im Detail noch drauf ein, aber auch Zulieferer. Wie vereinbart man das, dass man ja gleichzeitig Laufräder baut und im Wettbewerb steht und gleichzeitig aber auch Zulieferer für Narben und Speichen ist für andere Felgenhersteller? Das scheint ja auch, ist ja auch nicht selbstverständlich, finde ich.
Das ist so. Da muss man vielleicht einen Blick zurück machen. Also DT Swiss gibt es in der Form ja seit 1994. Das wurde damals von drei Personen rausgekauft, wovon zwei immer noch im Tagesgeschäft drin sind. Das ist der Herr Böckmann und der Maurizio D'Alberto. Damals hatten wir nur ein Produkt, und das waren die Speichen. Also wir waren Zulieferer nur, wir haben zwar auch wir haben OEM und ASM bedient, somit waren wir eigentlich schon beides, aber mit einem Produkt. Und in der Zeit hat man sehr enge Beziehungen aufgebaut mit den OEM-Kunden. Und dann hat sich herausgestellt, ja, eigentlich wäre es noch gut, wenn ihr noch Nippel auch noch liefern würdet. Und dann, ja, eigentlich wäre es noch gut, Narben bräuchten wir auch noch. Und wir haben Probleme mit Felgen, könntet ihr das nicht auch machen? Okay. Ja, und jetzt, weil ihr alles habt, können wir nicht Laufräder bei euch bestellen, weil dann brauchen wir nur eine Artikelnummer und müssen uns nicht um den Laufradbau kümmern. Und so ist das dann entwickelt bei einigen Kunden. Hat sich dann ergeben, dass die eine eigene Laufradmarke machen wollten, aber immer noch mit unseren Produkten.
Andere, das heißt, das ist dann einfach umgelabelt? Oder?
Genau.
Okay.
Also wir waren mit dir in diesem Narbenmuseum, und das war überhaupt gar kein Problem und auch kein Geheimnis, dass die Narben, die man da sieht, mit einem manchmal anderen Narben, aber trotzdem eure Technik.
Genau. Wenn es mal veröffentlicht ist, ist das überhaupt kein Problem. Natürlich ist es wichtig, dass in der Entwicklung sich der Kunde darauf verlassen kann, dass das vertraulich behandelt wird. Und das haben wir über 3 Jahrzehnte jetzt bewiesen, dass wir das können. Darum ist ein gutes Vertrauen besteht da. Und es ist natürlich ein Riesenvorteil, weil der Händler draußen, der weiß dann, die Ersatzteile, die kriege ich bei DT Swiss und das sind die gleichen, und mein Mechaniker, den brauche ich nur auf ein Produkt zu schulen, und das funktioniert. Also es ist dort eine erhebliche Vereinfachung.
Also für den Zuhörer jetzt hier einfach zu erklären, es sieht außen, hat es eine andere Form, hat eine andere Farbe, hat einen anderen Aufdruck, aber ganz oft innen drin steckt euer Know-how.
Genau, also es ist eigentlich modular aufgebaut, ein Modellsatz, da gibt es auch klare Spielregeln, was wie sein muss, wo die Grenzen sind und wo es Freiheiten gibt für die OEMs und entsprechend werden dann die Produkte realisiert. Und das wird unterschiedlich gehandhabt. Eben, es gibt die machen nur einen anderen Kleber drauf. Mhm. Es gibt die wollen komplett neues Design. Es gibt die kaufen das Laufrad. Das gibt alle Variationen.
Okay.
Und daneben ist aber natürlich unsere Eigenmarke auch sehr wichtig. Da haben wir jetzt in den letzten Jahren auch viel investiert, eben, dass wir auch als Mehrwert wahrgenommen werden. Mhm. Natürlich sind wir nicht traurig, wenn es DC Swiss am Produkt heißt.
Ja. Ja, jetzt habt ihr ja euch auch einen Namen gemacht. Jetzt gibt es aber ja in der Schweiz noch einen zweiten Laufradhersteller, der auch sehr viel Furore macht mit Aerodynamik, und zwar Swisside. Und die fallen immer wieder mit euch in einem Namen und ich meine auch, dass ihr gegenseitig eure Logos teilweise auf den Laufrädern kleben habt. Was ist das Besondere an der Beziehung? Weil das ist so als Außenstehender, da habe ich mich immer gefragt, Mensch, DT Swiss und Swisside, die müssten ja eigentlich hier in der Schweiz die großen beiden Wettbewerber sein, aber irgendwie seid ihr ja fast, würde ich sagen, eine der stärksten Kooperationen von euch, die ihr macht, oder?
Das ist so, das ist eine sehr erfolgreiche Kooperation, können wir auch sagen. Und es ist eigentlich, wie soll ich sagen, der Beweis, dass wenn man Stärken kombiniert, dass dann 1 und 1 3 gibt. Also wir hatten den Marktzugang, wir hatten die ganze Produktionsseite, alles bringen wir mit. Was wir nicht mitbringen, ist 20 Jahre Aerodynamikerfahrung in der Formel 1. Das konnten wir auch nicht in 2 Jahren aufbauen. Mhm. Und das hat dann dort eine sehr gute Koexistenz gegeben, die jetzt über Jahre läuft und wo ich sicher bin, dass das auch noch länger so weitergehen wird.
Ja, aber es ist erfrischend in der Industrie eben auch das Gegenteil zu sehen. Nein, wir hauen nicht unsere Ellenbogen raus, sondern, also man würde vielleicht sagen, man befruchtet sich gegenseitig und hat halt diese Effekte. Es ist auch schön, mal das andere zu hören. Weil sonst ist immer draußen Ellenbogengesellschaft.
Das ist so. Also es ist natürlich nicht so, dass das mit allen Mitbewerbern so ist.
Genau.
Aber ich bin auch überzeugt, dass Wettbewerb auch sehr befruchtend ist und uns vorantreibt. Also wenn dann alle nur immer gut Freund wären, dann wäre es dann irgendwo langweilig.
Dann muss man nicht das bessere Produkt auf den Markt bringen, dann ist man da nicht motiviert mehr.
Genau. Ja, ja.
Mhm. Na gut, also wir würden jetzt mal zum ersten Produkt rüber marschieren, die Speichen. Das ist ja sehr, sehr beeindruckend für die das Video noch nicht gesehen haben. Ich weiß gar nicht, wann unsere Videos online gehen.
Es kann auch sein, dass der Podcast jetzt kommt. Also bleibt dem Kanal treu,
genau,
da kommen viele Sachen.
Es ist ja für mich als jemand, der da noch nicht mit Speiche und sonst wie, ich weiß, dass ich Speichen im Rad habe, ne? Aber ich habe gerade zu Dan im Auto auf der Fahrt hierher gesagt, das kann man sich ja, man kriegt es ja gar nicht mit, wenn man das nicht mal gesehen hat, wie so eine Speiche gebaut wird und dass ja am Ende alles anfängt mit so einem Draht, der vielleicht ein bisschen hochwertiger als der aus dem Baumarkt ist, wahrscheinlich. Und damit ging ja die Geschichte eigentlich los. Also ich meine, dass ja irgendwie die Speiche, glaube ich, euer erstes Produkt war als DT Swiss. Und vorher mit den Vorgängerfirmen, glaube ich, auch schon Draht, glaube ich, das Thema war.
Genau, also die Vorgängerfirmen, da gibt's History über 300 Jahre zurück, wo man mit dem Weidezaun.
Deswegen habe ich das Wort natürlich gesagt. Ja,
diese kommt mir erst jetzt in den Sinn, siehst du?
Das ist du, aber das ist nicht schlimm, aber gut fand ich auch deine Antwort darauf, dass du bei Weidenzaun gar nicht an Speichen denkst, genau. Sondern erstmal lege ich mich auf die Fresse.
Also natürlich ist Drahtqualität schon was ganz anderes bei unseren Speichen wie beim Weidenzaun, darum habe ich die Brücke nicht gemacht.
Aber ist doch super.
Genau. Neben, es geht lange zurück, Drahtproduktion, dann irgendwann in den 30er Jahren, glaube ich, ich bin mehr zukunftsorientiert, so die Vergangenheit ist nicht so meins. In den 30er Jahren hat man dann mit Speichen begonnen. Damals hieß die Firma noch Vereinigte Drahtwerke und war so ein Riesenkonzern hier in der Region. Und 1994 eben hat das mit DT Swiss begonnen. Das DT steht übrigens für Drahtzieherei, Deutsch, und Treffillerie, Französisch, weil Biel, noch etwas Werbung für die Region, Biel ist offiziell eine zweisprachige Stadt, Deutsch und Französisch, und das hat man dort vereint und hat noch das Swiss angehängt, und weil da sind wir auch stolz drauf, dass wir eben immer noch produzieren hier in der Schweiz. Also das habt ihr ja auch gesehen, dass das wirklich noch so ist. Und so hat das ja begonnen. Also eben am Anfang hatten wir zwei Speichentypen und ist dann so zum Kunden gegangen und hat gesagt, du, schau mal, was wir hier Tolles haben. und hat es dann so ausgebaut. Heute haben wir ein viel breiteres Speichensortiment, versuchen wirklich spezifisch den Anforderungen gerecht zu werden. Das ist Aerodynamik, das ist Gewicht, das ist Festigkeit, gerade bei den neuen Kategorien E-Bike eben, also wir nennen das alles, was bei uns Hybrid dran steht, ist für E-Bike gedacht. Da gibt es Hybrid Road, Hybrid Gravel, da gibt es alles, und da können wir mit laufender Verbesserung auch der Produktionstechnik, können wir dort genau die Eigenschaften, die wir brauchen, bei der Speiche realisieren.
Naja, E-Bike, es muss alles noch steifer, noch fester, noch alles bruchsicherer werden bei den gewaltigen Kräften, die da bei so einem E-Motor da herrschen.
Genau, also du hast höhere Lasten, du hast im Normalfall höheres Systemgewicht, du hast höhere Laufleistungen auch, also eben, es ist nicht mehr nur im sportiven Bereich, sondern im urbanen Bereich, Handwerker, die damit den ganzen Tag rumfahren, die machen sehr, sehr viele Kilometer mit den entsprechenden Mehrbelastungen, und das gilt es im Produkt abzubilden.
Jetzt sieht ja eine Speiche für das Laienauge fast immer gleich aus, dann sieht man jetzt als Rennradfahrer vielleicht mal, die eine ist flach, die andere nicht so flach. Da ist ja jetzt, wie du eben schon gesagt hast, von zwei Speichen auf heute unzählige Speichen. Was sind dann so die signifikanten Revolutionen, was die Speichenherstellung angeht? Weil am Ende ist es ja nur ein Stück Draht, und ihr überlegt euch ja wahrscheinlich im Kleinen so Dinge, die neu passieren. Was waren da so Quantensprünge? Gibt es da irgendwas?
Also Quantensprünge zum Ersten sind sicher das Ausgangsmaterial, wo sehr viel Geheimnis oder Know-how drin steckt, die ich jetzt hier nicht alle teilen kann.
Ach, das ist ja ein Ding.
Dann natürlich das Kaltschmieden. Das ist wirklich ein Schmieden. Also wir ziehen die Speichen nicht in die Länge, sondern wir komprimieren das Material und verbessern so die Eigenschaften, die wir am Schluss brauchen. Das ist dann in den reduzierten Speichen, nennen wir das. Also das sind die im Mittelteil einen kleineren Durchmesser haben, wie an den Enden. Das ist absolut key für die Qualität oder für die Eigenschaften der Speiche. Und dann noch das Schmieden, das ist dann das Aerodynamische, da sind wir auch laufend dabei, das weiterzuentwickeln. Mit den Pressen, die wir hier im Haus haben, konnten wir jetzt gerade die schnellste Speiche, sage ich jetzt mal, die Aerolite 2, die konnten wir da im Mittelteil um 23% nochmal dünner machen. Und das hilft dann eben am Schluss auch im Ganzen, um die Performance zu verbessern.
Wir waren bei den Schmiedepressen. Und dann denkst du ja immer, naja, da geht so ein Stempel runter. Aber wenn man sich mal vorstellt, da zwischen 75 und 300 Tonnen, das kann man sich gar nicht vorstellen, was das für Kräfte sind.
Genau.
Naja, also es sieht halt einfach aus, weil so ein Stempel runterfährt. Aber wenn man natürlich weiß, was ein voller LKW mit 40 Tonnen wiegt, dann kann man einschätzen, was da gedrückt wird.
Vor allem, was ganz beeindruckend war, du holst die Speiche, fällt dann in die Kiste rein, und du fässt die an, und die ist richtig heiß. Obwohl da nur einmal für einen Sekundenbruchteil dieser Stempel draufgeknallt ist.
Energie, ist nicht Weidezaundraht, das ist hochfester Stahl, und der muss entsprechend natürlich und Kräfte aufnehmen. Oder also da braucht es Kräfte, damit der umgeformt wird.
Und dann ist die Energie in Wärme gegangen.
Genau.
Also nimmst du so eine neue, frisch gepresste Speiche aus dem Karton, ui, die ist aber warm.
Also man verbrennt sich nicht, aber was ich nochmal für unsere Zuhörer auch erklären muss, was mir auch nicht bewusst war, was du gesagt hast, die Speiche in der Mitte dünner machen oder eben platt drücken, dass das sozusagen nicht durch einen Ziehprozess gemacht wird, bedeutet ja, das Material bleibt ja gleich. Also du machst die Speiche dünner, trotzdem ist ja die gleiche Menge Stahl da, nur auf kleinerem Raum. Also wirklich dieses Verdichten. Also am Ende bleibt das Gewicht gleich, nur weniger Platz nimmt die Speiche ein am Ende, wenn ich es so richtig verstehe, und wird dadurch noch stabiler, ne?
Ja, vereinfacht kann man das so sagen.
Ja, ja. Wir haben das finde ich krass, also das, wenn man sich das mal vorstellt, wo man dann sagen kann, okay, ich kriege zwar eine dünnere Speiche, aber die hat das gleiche Material wie der etwas dickere Teil, wie er vorher war. Dann kann man sich auch vorstellen, wo man sagt, dann habe ich auch das Vertrauen, obwohl sie dünn ist, dass sie stabil ist.
Hätte ich jetzt eine Ingenieursfrage. Als wir an dieser Maschine waren, wo das auch das Gewinde da an die Speiche gekommen ist, da hat auch der Mitarbeiter sofort gesagt, ja, mal so ein kleiner Insider, am Gewinde wird diese Speiche nie versagen.
Genau.
Und meine Frage wäre, wo wäre denn die schwächste Stelle an einer Speiche? Ist es der Kopf? Ist es dann genau in der Mitte von der Speiche? Oder dass ich jetzt das mit dem Gewinde, habe ich jetzt schon erfahren?
Keine Schwachstellen mehr
wahrscheinlich. Nein, aber technisch, wo würde denn die Speiche klassischerweise am meisten brechen? Wenn also sie denn versagen.
Grundsätzlich kann man mal sagen, bei einem gut aufgebauten Laufrad, das habt ihr ja auch gesehen, wie viele Details das dort beachtet werden muss, da ist ein Speichenbruch fast auszuschließen. Also das passiert im Normalfall wirklich nicht mehr. Das ist eben dem geschuldet, dass wir die Details alle beachten. Das Gewinde ist nicht die Schwachstelle, weil das wird gerollt und nicht geschnitten.
Ja, haben
das
wir gehört,
ist auch
genau.
wieder eine
Komprimierung. Auch eine Verdichtung wieder, genau. Ja. Das fand ich auch im Detail super interessant,
genau.
Als er gesagt hat, das wird da reingerollt.
Genau, und eben der reduzierte Mittelteil, der führt dazu, dass die eigentlichen Schwachstellen, und um deine Frage zu beantworten, also im Normalfall der Kopf wäre und eben das Gewinde, wenn das nicht sauber fluchtet zum Nippel, das entlastet, also der Mittelteil entlastet diese Stelle, weil dort das E-Modul geringer ist und dann die Peaks eben in diesen Bereichen abgebaut werden.
Ja, aber es ist ja sehr faszinierend, wenn man ältere Speichen sieht, und nicht nur ältere, es gibt es ja heute auch noch, wenn man dann natürlich auch mal viel im Fahrradhandel war, dann hast du oft gesehen bei dem gebogenen Kopf, wir nennen das ja dann so J-Band,
genau.
Dass der praktisch nicht die Speiche gerade geht, sondern noch abgewinkelt ist, dass meistens, wenn man das mal gesehen hat, gerade ältere Fahrräder und einfache Fahrräder, dass es da abgerissen ist.
Genau, das kann sein, wenn die Speichenspannung nicht korrekt war oder wenn die Passung, Nabe, Speiche suboptimal war, wenn das Laufrad nicht sauber abgedrückt wurde beim Bau, dann ist das dort eine mögliche Schwachstelle. Aber wenn ein Laufrad sauber gebaut ist, dann bricht das dort nicht. Und eben beim Hybrid vielleicht noch kompensieren wir das dann so, dass wir ein dickeres Ausgangsmaterial nehmen, was dann in dem Bereich den noch größeren Durchmesser hat.
Das können wir hier kurz in dem Podcast nochmal ansprechen, weil wir nicht wissen, wann das Video veröffentlicht wird. Aber wir durften auch den kompletten Laufradbau hier verfolgen und über die Fachwörter, über die wir hier reden, abdrücken und Tensiometer, das dann, wo wir dann drüber reden und wie es aufgebaut wird, da gibt's ein extra Video von uns, also könnt ihr euch drauf freuen. Es ist sicherlich lohnenswert, das auch nochmal zu gucken. Und ich finde krass, dass du so sagen kannst, es ist fast ein Speichenbruch nach den Bauarten jetzt ausgeschlossen. Das ist ja auch ein Statement. Also.
Ja, das ist so. Ja, also ist auch tatsächlich, glaube ich, was vor 15 Jahren hatte man immer mal jemanden im der mit einem gefahren ist, wo meine Speiche gebrochen ist. Das habe ich jetzt seit mindestens 10, 12 Jahren nicht mehr erlebt, dass irgendjemandem eine Speiche gebrochen ist.
Eben, und das ist sicher der Speiche geschuldet. Also da gibt es natürlich auch unterschiedliche Qualitäten. Wir haben ja nur Chrom-Nickel-Stahl, also rostfreier Stahl, also top-notch. Es gibt auch galvanisierte Speichen, wo eben der Weidezaun dann
das Ausgangsmaterial ist. Das habe ich als Spaß reingebracht. Ne?
Aber die machen wir nicht, die haben wir nicht im Sortiment. Also die Speiche ist sicher entscheidend und dann das andere, eben, dass man dem Laufradbau mehr Beachtung schenkt, dass dort die Belastung klarer ist, die da auf die Bauteile wirkt.
Ja. Speichenspannung hatten wir noch.
Was
das
muss
war,
da?
Glaube ich, eine Frage, die dich interessiert hatte auch, ne?
Naja, also was wir auch, also ich habe die Antwort natürlich gestern schon selber erfahren, aber der klassische Endkunde kauft ein neues Fahrrad. Und dann gibt es ganz oft diese Aussage, ja, dann kommst du mal nach 500 gefahrenen Kilometern nach und wir zentrieren mal dein Laufrad nach. Mhm. Wenn ich das, was ich gestern gelernt habe, ist das alles gar nicht notwendig.
Das ist korrekt. Auch hier wieder, wenn das Laufrad richtig mit den richtigen Komponenten gebaut ist. Ich konnte gestern beim Rundgang leider nicht dabei sein, aber so ein wichtiger Begriff ist, dass das Laufrad steht. Also das heißt, nach dem letzten Abdrücken verändert sich der Lundlauf nicht mehr, sondern das ist alles ist in sich gesetzt und keine Verschiebungen passieren mehr. Das ist das, was früher auf den ersten 500 Kilometern passiert ist. Also wenn man
Speichen haben sich gesetzt.
Haben sich gesetzt oder auf den ersten Metern, wenn der Kunde losgefahren ist, hat es noch so gedingelt.
Ja, ja, genau. Ja, ja.
Genau. Kning, kning, bling, bling.
Genau. Und das hat man jetzt in den Laufradbau verschoben, aber dieses Abdrücken. Darum fällt das weg. Und das Zweite ist noch, in allen unseren Laufrädern verbauen wir unseren Prolog-Nippel. Da ist eine Schraubensicherung integriert im Nippel und der härtet dann in 24 Stunden aus und verhindert auch, dass für den Fall der Fälle, was geschehen sollte, dass der Nippel sich nicht dreht auf der Speiche.
Also wie ein kleiner Kleber. Also viele Leute haben vielleicht schon mal solche Schrauben gesehen, wo dann so eine Schraubensicherung schon ab Werk drauf ist, sowas Blaues oder sowas.
Genau,
was
man ist
schon
genau so, nur andersrum, weil das an der Speiche würde es stören im Laufradbau, wäre es immer in der Quere. Mhm. Und so ist im Nippel integriert, wie eine Stoppmutter eigentlich.
Ja. So. Mhm. Ja. Okay. Und abdrücken würde ich auch den Zuhörern nochmal ganz kurz klar machen. Das heißt, während ein Laufrad gebaut wird, wird es aus dem Zentrierprozess rausgenommen und abdrücken ist im Prinzip, um es einfach zu erklären, dem Laufrad werden halt Kräfte ausgesetzt, als wenn ich damit im Wiegetritt fahren würde. Ich sage das mal ganz banal, also das, was wir schon besprochen haben, dass sich während des Produktionsprozesses halt schon das Laufrad relativ am Limit bewegt wird, dann wird es wieder zentriert, wieder rausgenommen und am Ende des Tages ist das auch sehr zeitaufwendig.
Das ist zeitaufwendig, ja, aber wir wollen Qualität liefern, wir wollen zufriedene Kunden, entsprechend investieren wir da gerne.
Also drei, vier Mal pro Laufrad, sieht man in unserem Video auch, was jetzt vielleicht noch nicht live ist, dieser Laufradbauvideo. Aber das Abdrücken geht ganz einfach, muss man einfach nur den Buzzer drücken.
Und dann läuft die...
Nein, das ist so eine Maschine, da sind so rechts und links so Buzzerknöpfe, die sind richtig cool und dann...
Genau, und vorher musst du der Maschine noch sagen, welches Laufrad, genau. Weil das ist nahe an der Überlast und das ist natürlich abhängig von Laufradtyp, Speichenanzahl, Speichentyp und das ist eine definierte Kraft, die wir dort applizieren.
Was mich noch interessieren würde, ist vielleicht ein bisschen zu nerdig, aber jetzt habe ich hier jemanden vom Fach, dem muss ich das fragen. Gibt es denn jetzt Vor- und Nachteile für welches System auch immer, ob eine Speiche ganz gerade ist, also wir nennen das ja Straight Pull mit diesem Tellerkopf, oder ob diese Speiche, was wir vorher gesagt haben, praktisch diese 90-Grad-Kurve hat, dieses J-Band, dass die am Ende gebogen ist. Hat denn jedes System ein Vor- oder Nachteil oder ist grundsätzlich Straight Pull das Zukunftsmodell, weil ich habe halt keine Schwachstelle da.
Ich denke, dass es das Zukunftsmodell ist. J-Band hatte lange den großen Vorteil der Verfügbarkeit. Also jeder Fahrradhändler hatte da Material. Es war alles mit allem kompatibel. Bei Straight Pull ist es natürlich so, dass da brauchst du eine Straight Pull Speiche am Lager, die du aufbauen kannst. Wie gesagt, ist das heute auch weniger wichtig, weil die Speichen weniger brechen. Und die Verfügbarkeit ist heute so, dass wir bei Laufrädern, aber auch bei Komponenten haben wir Straight Pull Naben und Speichen verfügbar und kann das nutzen. Wo die Straight Pull einen messbaren Vorteil hat, das ist bei der Laufradseitensteifigkeit, weil dort einfach dieser J-Band, der ist definiert und wenn man sauber abdrückt, eben ist das auch gesetzt, aber es ist trotzdem eine weichere Feder als die Straight Pull Speiche ist und entsprechend ist das messbar bei der Laufradsteifigkeit. Ist aber nicht per se ein Problem bei der J-Band Speiche, ist aber einfach ein Unterschied, den es gibt.
Ja, aber du würdest sagen, zukunftsorientiert geht es ganz klar Richtung Straight Pull, mehr und mehr.
Ja, wenn man eingerichtet ist, also man, es kann dann sein, dass man, die Speiche kann natürlich drehen beim Hochspannen des Nippels, ja, da gibt's dann den T-Head, der dann noch ein flach gedrückter Kopf hat, wo dann das verhindert wird, dass die Speiche sich dreht, hilft auch gleichzeitig, dass aerodynamisch die Speiche immer optimal im Luftstrom liegt. Also ja, ich denke, Straight Pull wird die Zukunft sein. Ja, super. Aber es gibt nichts, was dagegen spricht. Also zum Beispiel im Gravity-Bereich, also Downhill Enduro, wo es häufig so ist, dass da ist die Felgenverschleißartikel, wo schnell umgebaut werden muss, wo sich ein Mechaniker gewöhnt ist mit J-Band, da gibt es keinen zwingenden Grund, dass der wechselt.
Mhm. Okay. Kommen wir zu den Nippeln. Das war ja euer zweites Produkt. Und da ist es ja so, dass ihr jetzt teilweise, glaube ich, bei den Laufrädern mehr und mehr dazu übergeht, dass diese Nippel gar nicht mehr zu sehen sind an der Felge. Normalerweise kennt ihr das bei Steifen, bei Felgen, dass immer so kleine Schräubchen oben sichtbar sind, wo man theoretisch die Felge nachziehen könnte. Jetzt haben wir ja gelernt, das Nachziehen fällt sowieso normalerweise weg. Das baut ihr einmal auf und dann hält das für immer, hoffentlich. Das heißt, dann war wahrscheinlich der Schritt zu sagen, wir sind mal mutig und packen das nach drinnen. Aber gleichzeitig kann ich mir auch vorstellen, dass da der eine oder andere auch meckert und sagt, kaufe ich nicht, weil ja, kann ja nicht mehr die Speichenspannung nachstellen. Genau. Wie geht ihr damit um?
Also ich bin froh, dass du es erkannt hast, eben, dass im Normalfall muss da keiner mehr ran.
Ja.
Aber es ist immer noch in den Köpfen drin. Ja, aber wenn dann mal was ist, dann müsste ich doch. Jetzt ist es zum einen so, dass ein seriöser Laufradbauer, der demontiert sowieso den Reifen, wenn er das Rad zentriert. Also das ist so ein, wenn euer Radhändler das nicht macht, wäre das vielleicht mal ein Ansatzpunkt, um mit ihm zu sprechen. Ja, also von dem her ist der Aufwand marginal kleiner. Klar, das Felgenband muss raus.
Ja, ja.
Aber wenn ich dann nachfrage, ja, wann hattest denn du das letzte Mal eine 8 in deinem Laufrad, dann müssen die meisten sehr weit zurückdenken. Es ist aber so ein offensichtlicher Punkt, der halt immer dann, ja, aber ich könnte es nicht nachzentrieren, wenn ich denn müsste. Und ich finde es dann mittlerweile lustig, wenn so der einzige Negativpunkt ist, ja, Hidden Nipple, und alles andere ist positiv. Irgendwas müssen sie ja schreiben dort. Es gibt übrigens auch, dass es als
Vor- Also dass die Presse schreibt das auch.
Die Presse schreibt das. Gerade neulich war ein Test drin, da war bei unserem, wurde es als negativ bewertet, dass die Nippel nicht hidden sind. Und bei einem Konkurrenzprodukt wurde es als negativ bewertet, dass der Nippel sichtbar ist. Weil ein wirklich messbarer Vorteil, und das ist bei aero-orientierten Laufrädern wichtig und dort machen wir es entsprechend auch. Im Windkanal misst man ungefähr 0,5 Watt Vorteil.
Immerhin.
Und das tönt nach wenig, ist aber eben, wir kommen noch zu Marginal Gains, hast du ja gesagt. Das ist schon substanziell. Und wenn dann die Triathleten kommen und das hochrechnen auf 180 Kilometer, dann sind das schnell mal. Macht das aus, ob du dir beim Schuhebinden etwas mehr Zeit lassen kannst oder nicht.
Das ist auch schön ausgedrückt. Genau.
Also, ist ja tatsächlich so, mechanisch glaube ich kein großer Nachteil, weil man kann es genauso schrauben und festziehen wie auch. Das haben wir beim Laufradbau, glaube ich, sogar gesehen. Es ist ja am Ende schicker auch. Es ist ja viel cleaner. Also, es ist ja tatsächlich, dass das Laufrad viel cleaner ist, aber die Felge muss das können. Ne? Das geht nur in Verbindung mit einer Felge, die auf,
genau,
auf
also Hidden Nipple ausgelegt ist. Die Felge ist kleiner gebohrt. Das ist auch wieder, genau, ein Vorteil, weil ein größeres Loch ist eine größere Schwachstelle in der Felge.
Stimmt, ja, ja.
Dass man sauber arbeiten kann, bedingt, dass man die sauberen Werkzeuge hat oder die richtigen Werkzeuge. Aber das ist uns sowieso ein Anliegen, weil mir wird's immer schlecht, wenn ich dann irgendeinen Laufradbauer sehe, der mit einem abgenützten Nippelspanner da die Nippel vergewaltigt oder runddreht. Und entsprechend wollen wir natürlich auch, dass die Werkzeuge, die richtigen Werkzeuge genutzt sind, und entsprechend sind sie auch verfügbar bei uns. Also da
gibt's
Anleitungen, Schulungsprogramme für Händler in unseren über 50 Servicezentren, die wir weltweit haben. Also das versuchen wir schon auch den Markt zu erziehen, sprich.
Ja, ja, ja.
Speichenspannung, und wenn wir darüber reden, dass eine Speiche ja grundsätzlich auf Zug belastet ist und nicht auf Druck, das ist ja manchmal einfach nicht einfach zu verstehen, wenn man jetzt gar nicht darüber nachdenkt, aber Speichen funktionieren da, dass ich sie nicht auseinanderreißen kann. Würde ich sie zusammendrücken, würden sie verknoten, und das ist ja offensichtlich. Ist denn da nicht das, ist ein bisschen provokativ die Frage, hoffentlich verzeihst es mir, aber wenn ich dran denke, 90er Jahre, da kommen dann Lightweight-Laufräder auf den Markt und die Speichen sind nicht aus Metall, sondern sind aus Aramid, also auch aus Faserverbundstoffen, und die kann ich ja auch nicht zerreißen. Und ist nicht eigentlich der Zukunftsgedanke, okay, natürlich seid ihr stolz auf Speichen aus Stahl und sowas, aber ist es nicht vielleicht auch ein Gedanke für die Zukunft, okay, vielleicht gibt es auch mal in Zukunft Speichen, die nur aus Stoff oder aus Faserverbundstoffen sind, wie auch immer.
Das ist natürlich ein Thema, mit dem wir uns immer wieder auseinandersetzen, und es entwickelt sich auch, also ist ja nicht so, dass das stehen bleibt. Es ist einfach so, dass rostfreier Stahl die Messlatte so unheimlich hoch ansetzt, dass es für andere Systeme aus verschiedenen Gründen sehr, sehr schwierig wird. Also eine Stahlspeiche, so unscheinbar wie sie ist, vereint so viele gute Eigenschaften, dass es schwierig wird, dass ich in der Breite ein anderes System etablieren kann. Das kann produktionstechnisch sein, das kann Kosten sein, das kann Sicherheit sein, das kann Aerodynamik sein, das kann Gewicht sein. Also am Schluss ist einfach die Stahlspeiche wirklich ein super, super, super Ansatz, um gute Produkte zu machen. Wo es ist in 5 Jahren, in 10 Jahren, weiß ich nicht. Ich glaube, in der breiten Masse wird es immer noch die Stahlspeiche sein. Natürlich, im Lightweight hast du angesprochen, ist eine Nische, ist Leichtbau, kostet 7.000 Euro. Das Rad, dort hat es Platz für mehr als in einem anderen Laufrad, wo das ganze Fahrrad so viel kosten kann. Aber es verfolgen wir natürlich sehr intensiv, was sich dort tut.
Ja, ich bin selber jetzt sowas gefahren von P-Rope, die haben ja das gemacht. Es gibt, glaube ich, noch andere Firmen, die auch auf Dings gehen. Ich hatte schon, also so meine persönliche Erfahrung war, es fühlte sich komfortabler an, kann es aber nicht verifizieren, weil ich eine andere Felge gefahren bin als auf dem anderen Laufradsatz. Wenn ich dann im Wiegetritt gegangen bin, fühlte es sich weicher an, nicht so steif, und ist wahrscheinlich dann ein anderer Kompromiss und könnte für den einen oder anderen vielleicht so eine Stoffspeiche vielleicht doch interessant sein, um den Komfort vielleicht zu erzielen oder zu erhöhen. Oder könnt ihr das mit Stahl vielleicht auch abbilden, indem ihr sagt, wir machen eine extrem sportive Stiff-Speiche und für das Gravelrad vielleicht eine komfortable, indem wir es ein bisschen weicher gestalten, weicheren Stahl nehmen. Kannst du da irgendwas zu sagen, oder bist du sowas auch mal gefahren und hast es dir vielleicht auch mal angeguckt?
Wir haben es sehr genau angeguckt. Warum ich immer noch überzeugt bin, dass Stahl aktuell das Beste ist, ist einfach, weil die Betriebslasten, die sind nicht 100% immer vorhersehbar. Und gerade wenn du jetzt sagst, ja, ich will etwas mehr Komfort, und am Komfort am Schluss, oder Compliance, wie man dann dem auch sagen will, hat immer was mit Steifigkeit zu tun, und wenn die dann eben zu gering ist und ich dann ein Schlagloch erwische oder einen Randstein oder so, dann bin ich dann plötzlich über die Limite und habe dann ein Problem, was im Normalfall nicht auftritt, aber wir müssen halt diesen Überlastfall auch anschauen.
Das ist ja sowieso ein sehr schwieriges, heikles Thema, auch selber auch für mich klar zu machen. Tja, ich will irgendwie alles, ja. Natürlich wollen wir Aerodynamik haben. Genau. Natürlich möchte ich nicht nur ein steifes Laufrad haben. Also jetzt will ich auch nicht für andere Hersteller sprechen, aber es ist ja klar, wenn du so ein, nehmen wir jetzt das Lightweight-Rad, was 30 Jahre alt ist, was bei mir im Keller ist, das ist auch so hart, dass ich sagen muss, oh Mensch, das ist ja vielleicht schon richtig unkomfortabel hart. Mhm. Und dieser Spagat, einem Kunden klarzumachen, ja, du willst ja auch alles. Du willst aerodynamisch, du willst aber auch natürlich seitensteif. Also das bezeichne ich in meinem Wiegetritt. Da habe ich keine Lust, dass da irgendwie ich das Gefühl habe, das ist ein wabbeliges Rad. Mittlerweile bremsen wir nicht mehr mit Felgenbremse. Das heißt, Leute merken das nicht, wenn das Laufrad an den Klötzen schleift. Aber Komfort ist ja, seitdem wir jetzt gemerkt haben, ja, wir können den berühmten 28er Reifen mit 5 Bar fahren, und kriegen einen Komfort im Reifen, da sagt doch keiner Nein zu. Also wer sagt denn, wenn er 5, 6, 7 Stunden Fahrrad fährt, zu Komfort Nein? Und dieser Spagat, der ist auch nicht, also ich kann den nicht gut erklären, wo ich sage, ja, wie entscheidet man jetzt in der Entwicklung eines Laufrades? Nehme ich in der Hand, hohe Felge, super aerodynamisch, Messerspeichen, das muss natürlich auch seitensteif sein, aber dann auch wieder diesen Spagat, aber auch nicht zu hart.
Genau. Also eben die eierlegende Wollmilchsau will ja jeder.
Genau.
Und wenn du das anstrebst, dann hast du am Schluss immer eine kompromissbehaftete Lösung, die zwar für alle geht, aber wirklich happy ist dann keiner. Wir versuchen das so zu adressieren, dass wir, wenn wir beginnen mit dem Laufrad, definieren, was sind die Anforderungen. Also ist das jetzt extrem gesagt, ist ein Downhill-Laufrad oder ein Triathlon-Laufrad. Und entsprechend gibt es dann Anforderungen, die du erreichen musst. Und das ist dann wichtig, dass du das auch in der Kommunikation dem ganz klar so rüberbringst. Hey, wenn du Paris-Roubaix fahren willst, dann nimmst du besser das ERC. E steht da für Endurance. Und wenn du eine schnelle Etappe an der Tour de France fahren willst, dann nimmst du besser das ARC, weil das steht für Aerodynamics, das A. Also dort versuchen wir auch wieder durch Aufklärung dann zu sagen, hey, überleg dir, was du am meisten machen willst und dann ist das das passende Produkt. Versuchen wir alles auf unserer Webseite so gut wie möglich rüberzubringen. Setzt natürlich voraus, dass die Leute das dann auch anschauen.
Eure Bühne hier.
Ja, genau. Aber es ist auch... Wenn ich habe mir das auch natürlich angeguckt, als Händler wissen wir natürlich schon, sind wir ja schon vor-educated, aber es ist auch nicht so einfach. Was mir aufgefallen ist, ihr habt ja Gravel, Endurance, also überhaupt den Road-Bereich, den ich mir jetzt überhaupt nur angeguckt habe, den Mountainbike habe ich jetzt noch gar nicht so analysiert, aber man sieht halt, und so habe ich es jetzt verstanden aus deiner Aussage eben, für euch ist es dann wichtiger, für jeden Bereich auch eine eigene Felge anzubieten. Und zu sagen, naja, bevor wir jetzt aus der Gravel-Felge, die wir jetzt im Mountainbike vielleicht auch noch mit benutzen, sonst baut ihr wirklich eine eigene Gravel-Felge wahrscheinlich, ja. Mit Hidden Nipple, glaube ich sogar, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Und die heißen zwar alle 1100, das ist ein bisschen verwirrend, aber irgendwie ist es so, dass man da Qualitätsstufen schon sieht. Und das zeichnet, also zumindest so als Außenstehender, zeichnet das natürlich aus, zu sagen, na gut, eben nicht eierlegende Wollmilchsau, sondern dann machen wir es für jedes spezifisch und wahrscheinlich dann auch für jedes spezifisch. Das ist natürlich, habt ihr natürlich auch den Luxus, ins eigene Regal zu greifen. Naja gut, das Gravel-Laufrad kriegt dann vielleicht ein 350er oder eine Narbe rein, die ein bisschen stabiler ist und so weiter. Dann ist und vielleicht die etwas schwerere, aber komfortablere Speiche gegenüber dem Aerorad und so weiter. Das ist ja natürlich... Ist eigentlich also, schon krass, dass ihr da diesen Luxus habt, da wirklich für jedes Segment ein eigenes Produkt zu kreieren.
Genau, ist ein Luxus und ist ein riesen Vorteil eben, weil ich habe die Aerospeiche angesprochen. Die meisten müssen sich bei der Entwicklung eines Aerolaufrades auf die Felge begrenzen und das andere müssen sie irgendwo bei einem Zulieferer nehmen.
Der ihr ja auch seid.
Der wir auch sind, genau. Entsprechend haben unsere Kunden dann natürlich auch Zugriff zu all den Sachen. Aber eben um das alles so optimieren zu können, musst du einfach alles und jedes anschauen. Also es beginnt bei der Nabenachse und hört ja beim Tubeless Tape fast auf. Also es ist wirklich jede Komponente, die entscheidend ist. Vielleicht noch zur Nomenklatur. Das etwas zu erklären, ja, es heißen viele 1100er Laufräder. das ist angelehnt an der Idee der 240er Nabe, Hügi 240 Nabe, die hieß ja ursprünglich 240, also 240, weil das das Gewicht der Hinternabe war. Und das hat sich dann so etwas etabliert, man hat dann von der 240er Nabe gesprochen.
Die ist heute eine 210er, ne?
Heute ist eine 210er, eine 198, was auch immer. Und bei den Laufrädern haben wir das zuerst nicht gemacht und dann hieß das Laufrad zuerst 1830, dann ein Jahr später 1780, wieder ein Jahr später 1753 und keiner wusste, wer was das ist. Und dort versuchten wir dann, die Brücke zu schlagen, immer noch zum Gewicht. Also grundsätzlich ist es so, kleinere Zahl ist leichter, aber es ist nicht mehr 1:1 das Gewicht. Also 1100 ist top-notch im Road-Bereich, 1400, 1600, 1800, das sind dann die Level, die Level drunter. Und Mountainbike ist 1200, 1500, 1700, 1900.
Okay. Aber man orientiert sich nicht mehr an den tatsächlich echten Gewicht, also das ist ja auch eine Antwort.
Genau, also dann wäre es noch viel verwirrender, wenn du dann sagen müsstest eben, dass das 1120 ist jetzt neu, das 1080, da wird es dann schwierig.
Aber dann ist bei Aero sicherlich die 1100 vielleicht sogar das höhere Profil, weil mehr schnell. Ne, das, oder geht ihr da ist ja Gewicht nicht das Hauptargument, sondern eher das Aero, ne?
Genau, das ist das Aero, das Hauptargument. Und das ist dann noch zusätzlich zu Namen. Also es gibt dann das ARC 1180, das ist die 80er-Felge. Dann gibt es das ARC 1150, das ist etwas kleinere. Das ist dann so noch drin. Also es ist man muss es einmal verstanden haben und dann kann man relativ einfach ein Data Suisse Produkt dort zuordnen, wo man es, wo es hingehört. Aber wenn man das erste Mal draufschaut, verstehe ich, dass es nicht klar ist. Dann hätten wir solch lange Produktnamen, die dann auch wieder keiner verstehen würde.
Ja. Aber hört in euch rein. Was wollt ihr eigentlich machen, wenn ihr ein Produkt kaufen wollt? Geht es darum, den Triathlon zu machen, genau. Bestzeit zu fahren? Ihr seid in der Liga, wo es um Minuten geht, geschweige denn um Sekunden. Dann ist Aerodynamik steht im Vordergrund, nicht das leichteste Rad, sondern das aerodynamischste. Wenn ihr ein Gravelfahrer seid, wollt ihr vielleicht einfach das, in Anführungsstrichen, ich sage es jetzt trotzdem, das komfortabelste Laufrad haben, was trotzdem allem standhält, egal wie ich über Schotterpisten brettere mit bepacktem Fahrrad. Also muss
was
auch
kompatibel ist mit den entsprechenden Reifen.
Genau, was kompatibel und auch natürlich Gravelfahrer, die dann Bikepacking machen, da ist klar, da können wir nicht ein Systemgewicht von 110 Kilo haben, weil das geht ja ganz schnell mit Packtaschen, genau. Dass man da höher liegt. Ja?
Genau. Aber Gravel ist gerade ein gutes Beispiel. Was ist Gravel?
Nicht definiert.
Genau, also es gibt für einen ist Gravel, wenn er einmal Schotter auf der Straße hat. Für den anderen ist Gravel, wenn er eine Enduro-Piste runterdonnert. Das muss man alles irgendwo abdecken. Mhm. Und Gravel ist ein sehr gutes Beispiel, dass sich noch etwas am Finden ist. Und dort wird sicher auch noch eine Spezifizierung geben.
Ja, für da wird es eine Untereinteilung geben.
Genau. Ja, das ist wie wenn du bei OpenStreetMap eine Planung machst und dann musst du sagen, tja, welcher Grad Schotter ist es denn gerade? 1, 2, 3, 4?
Ja, genau. Ja, das ist so. Prima. Gut, gehen wir mal rüber zu den Namen. Das witzigerweise ein Jahr nach den Speichen kamen schon die Namen bei euch.
Genau.
Das war das auch so eine Nachfrage von der Industrie, die gesagt haben, wir brauchen Namen oder seid ihr da selber gekommen? Und kam auch gleich das Ratchet-System dann?
Ja. Das war das Ratchet-System von Willy Hügi, hieß der Erfinder, der da an die Tür geklopft hat, der diese Idee mit dem Ratchet-Freilauf hatte.
Ach, der kam von extern, hat der gesagt, hier wollt ihr nicht
genau,
mit mir das zusammen machen.
Der hat dort gesehen, dass er selber es nicht so zum Fliegen kriegt, wie er vielleicht möchte. Da gibt es auch hunderte Anekdoten dazu, eben wie die ersten funktioniert haben oder eben nicht. Und das dann über die Jahre hier im Haus noch entwickelt wurde, also auch mit Mitarbeitern, da ist den Stefan Spahr, den ich gerne namentlich erwähne, der hat da wirklich dann das übernommen und sich dann wirklich reingekniet und jedes Detail verbessert, optimiert, dass das am Schluss dann eben den Vorteil gebracht hat, den wir zeitlich auf den Wettbewerb hatten dann entsprechend. Heute ist ja so, dass Ratchet, jeder versucht, weil gegenüber Klinken einfach substanzielle Vorteile da sind.
Tja, 25 Jahre DT Swiss, Patente laufen, du korrigierst mich, aber wenn ich jetzt Laienwissen sage, auch 25 Jahre,
Genau, Patente laufen 20 Jahre.
Oder 20 Jahre, Entschuldigung, gut, dass ich den Profi habe.
Genau. Das ist so, die laufen ab, aber auf die Weiterentwicklung kannst du natürlich wieder Patente anmelden. Und okay. So versuchen wir, die großen Investitionen in die Entwicklung entsprechend zu schützen und den Marktvorteil so zu wahren.
Das heißt, wenn jetzt einer Ratchet bauen wollte, müsste er den Stand vor 20 Jahren bauen.
Genau.
Und alles, was darüber hinaus war. Es ist ja.
Und diesen Vorsprung, den halten wir dann immer konstant, genau.
Naja gut, und es ist ja nicht so, dass man einfach sagt, ja, wir bauen jetzt mal das gleiche Ding nach und das funktioniert gleich. Das steckt ja, da haben wir ja auch in der Produktion gesehen, hier werden ja tatsächlich die Ratchet-Zahnräder, die fallen ja unten aus der Maschine raus. Genau. Da wurde uns auch schon das eine oder andere gesagt, was wir nicht zeigen dürfen, weil es dann also doch irgendwo kleine Geheimnisse bei der Fertigung gibt.
Genau, eben das ist der andere Schutz gegenüber dem Patentschutz, ist natürlich die Geheimhaltung. Und das ist genau der Grund, warum alle Zahnscheiben für alle Preiskategorien, die werden ausschließlich in der Schweiz gefertigt und dann ins Werk, wo sie genutzt werden, verschickt.
Das fertige Produkt wird dann dahin geschickt.
Genau.
Aber das ist ja auch spannend für natürlich, wir sind ja vorwiegend in deutschsprachig ansässig und wenn dann, das wird ja oft so gesagt, dann wandert Technologie nach Asien ab. Wir bringen nicht nur die Maschinen nach Asien, sondern wir bilden die auch, also klingt jetzt so negativ, aber die Sorge, dass man hat gesagt, Technologie wandert ab, das ist ja ein Begriff, der gilt ja hier auch für die Schweiz genauso. Und dann sagt ihr einfach nein, es wird in Biel produziert und außerhalb dieses Gebäudes, aus diesem Gebäudekomplex, wird kein Know-how gegeben.
Genau, jetzt für die Zahnscheibe. Natürlich eben sonst, wie du richtig sagst, hat jetzt sehr negativ getönt. Asien bringt natürlich auch sehr viel Positives mit. Wir haben auch ein Werk in Taiwan, was wir mit Schweizer Management betreiben, um eben auch dieses Wissens dort am Leben zu erhalten. Aber ja, du musst natürlich irgendwo Know-how auch preisgeben. Aber das funktioniert eigentlich gut. Also das haben wir dank dem, dass wir unsere eigenen Niederlassungen haben, haben wir das unter Kontrolle. Viele arbeiten mit dem Agenten, die schicken dann irgendwann eine Zeichnung, die wissen nicht, zu wem die genau gehen und kriegen dann irgendwas zurück und mal wird's da gemacht, mal da gemacht. Da wäre ich mir dann nicht so wohl
dabei. Ich wollte es gar nicht so negativ sagen, aber man hat halt einfach Angst, Arbeitsplätze gehen verloren. Das ist ja, ist doch normal, dass das in den Köpfen der Menschen ist. Also das kann man ja nicht wegdiskutieren.
Das ist so. Eben jeder Standort hat seinen Vor- und Nachteil. Hier in der Schweiz ist es so, dass die Arbeitskosten natürlich relativ hoch sind. Entsprechend würden wir uns aus dem Markt katapultieren, wenn wir sagen würden, ja, aber es ist in der Schweiz gemacht. Also irgendwo ist der Markt dann bereit, für etwas mehr oder weniger zu bezahlen.
Ja, die Rolex-Kollegen kriegen das ja ganz gut hin, dass sie das bezahlt kriegen.
Die kriegen das hin. Die sind in der Nachbarschaft, also man kann rüber gucken.
Ja, das ist so. Da wollen wir nachher noch zum Outlet fahren.
Viel Erfolg.
Es ist schon der Running Gag von der Einfahrt nach Biel. Ne?
Genau. Und wir haben gestern von dir gehört, wir sind nicht die Einzigen, die den Spruch machen.
Da will jeder rein und hat die Hoffnung, dass er dort ein Schnäppchen macht. Aber das macht er besser irgendwo in Südeuropa an einem Strand. Da gibt es die billiger.
Dann haben wir Spaß. Aber wo du sagst, Produktion, das würde mich schon noch einmal noch ändern, weil ich das schon ganz, ganz oft gehört habe und ich kann das wirklich nicht glauben, und ich muss das hier offiziell im Podcast dich fragen. Ich bin dazu gezwungen, das zu fragen, weil ich es nicht glauben kann. Wir waren hier im Laufradbau und dann, du hast das angesprochen, Hochlohnland, und dann werden da Laufräder von Hand eingespeicht. Wir durften das alles verfolgen, wie das alles passiert, und dann dauert so eine Einspeicherung vom Laufrad 45 Minuten bis eine Stunde, und dann, man kann ja sich seinen Reim draus machen, dass das sehr teuer ist. Und dann habe ich aber gehört, dass DT Swiss alle Laufräder, du korrigierst mich, ich frag's dich, per Hand einspeicht und keine Maschineneinspeicherung von Laufrädern stattfindet. Und hier in Biel hat man uns natürlich gesagt, na klar, machen wir hier nur Kleinserien, sonst wird das zu teuer. Also für die Profiteams, für eure eigenen Testsachen, die ihr braucht und so, das ist ja klar. Und dann waren da irgendwie gestern Zahlen genannt werden von Serien von 20, 30 Laufradsätzen, die da mal so durchlaufen. Mhm. Gilt das denn trotzdem für alle eure Laufräder weltweit, dass die Hand eingespeicht werden?
Ja, das kann ich klar mit Ja beantworten. Und das hat auch Geschichte. Also als wir 2004, also intern hat es früher begonnen, mit Laufradbau begonnen haben, da war die Herausforderung, das eigentliche Kunsthandwerk, und das ist das Laufradbauen. Also Laufradbau, das ist Kunst. Also du kannst nicht ein Manual schreiben, eine Montageanleitung und dann ist das so. Das hat verschiedene Gründe, aber das ist ein Fakt. Und was wir dann gemacht haben, wir haben einfach dieses Kunsthandwerk haben wir zerlegt in die einzelnen Schritte und haben jeden Schritt geprüft, können wir das optimieren, industriell, ohne die Qualität zu beeinflussen. Das war damals unser Pate, das war so eine Laufradbaulegende, der Gerd Schraner, der ist leider zwischenzeitlich verstorben. Das hat man dann mit dem angeschaut und hat gesagt, wenn ihr dann einen Akkuschrauber nehmt, dann gewinnt ihr Zeit und die Qualität bleibt die gleiche. Aber da beim Abdrücken, da gibt's keine Abkürzung. Also das müsst ihr genau so machen, sonst leidet die Qualität. Und das hat man genau so, analysiert und jetzt über die Jahre skaliert. Also wir bauen heute Stückzahlen, wo einzelne Laufradbauer, die dann am Schluss das Zentrieren machen. Also es ist nicht mehr so, dass die wie im Shop zuerst die Nabe nehmen und dann die Speichen einfügen, sondern die kriegen ein vormontiertes Laufrad, was in anderen Schritten vormontiert wurde. Und die zentrieren dann nur das, also haben wir eine Spezialisierung und dann geht's weiter in die Qualitätssicherung. Also man hat es einfach zerstückelt. Und dank dem haben wir einen wesentlich höheren Output, als wenn wir mit Maschinen arbeiten müssten. Die gibt's, diese Maschinen, wo Laufräder zentriert werden können. Die funktionieren am besten, wenn die Komponenten auch dafür ausgelegt sind, also wenn die Speiche etwas Spiel hat in der Nabe, damit's dort alles schneller geht. Das schränkt am Schluss die Qualität des Laufrads ein. Darum haben wir gesagt, nee, da gibt's keinen Kompromiss. Wir bohren die Nabenlöcher nicht größer, das muss so gehen. Und in der Maschine geht das alles nicht und auch die Toleranzen im Rundlauf, die wir haben, die Toleranzen in der Speichenspannung, die wir haben, die reichen wir händisch schneller, als wenn wir es automatisieren würden.
Okay. Ja, also wir haben ja das Video gestern gedreht und durften einem Kunsthandwerker über die Schultern schauen. Das war übrigens sehr, sehr cool, was der für Anekdoten, ich weiß gar nicht, ob die alle die Anekdoten oder seine Sprüche, die richtig gut waren, überhaupt alles ins Video schaffen.
Das war der Michel.
Ja, ja, du weißt schon dann, ne? Ja. Aber wir hatten Spaß.
Er hatte tolle Geschichten erzählt, so von, also, dass er Leuten, dass Leute nach, das, also er hatte erstmal gesagt, das braucht 3 Monate. Meistens. Er hatte mal einen gehabt, der in 2 Wochen das gelernt hatte, der konnte aber alles nach 2 Wochen. Dann hat er einen von Airbus gehabt, der ist wieder gegangen, dem war das alles zu, der hat immer Angst, dass das Flugzeug abfliegt, abstürzt, dem war das, der konnte nicht damit leben, dass man ja nicht 0,0% erreichen kann, sondern immer in diesen Toleranzbereichen sich bewegen musste. Also war super spannend. Jetzt ist es so, dass ihr hier in eurem Laufradbau hier tatsächlich jeder von A bis Z das Laufrad, glaube ich, von Anfang bis Ende durchbaut, eben für die Sponsorings und solche Sachen. Und da hat er uns das auch erklärt. Und es ist echt krass, was da an wie er das so gemacht hat. Ne?
Wir hatten Spaß. Wir können es ja zusammenfassen. Wir hatten Spaß. Ja. Wir hoffen, dass das im Video gut rüberkommt. Ja, aber wir waren bei der Handarbeit. Ne? Das ist... Deswegen habe ich gesagt, ich muss dich das nochmal fragen, weil es eigentlich gar nicht zu glauben ist. Ihr habt ja auch Stückzahlen, die ihr produziert. Und dann für große Stückzahlen zu sagen, es ist trotzdem alles Handarbeit, am Ende des Tages begeistert das natürlich auch den Käufer, wenn er sagt, er hat ein Handarbeit. Es ist ja immer so. Genau. Jeder will ja nicht ein nur maschinelles Produkt ohne nicht nur Leidenschaft, sondern auch einfach vielleicht ein bisschen Liebe zum Detail oder Hingebung. Genau. Ne? Das ist ja schon ganz klar. Ja,
beeindruckend war auch die Qualitätskontrolle am Ende. Ne? Ja. Jede einzelne Speichenspannung wurde...
Das können wir hier einmal in dem Podcast bitte noch sagen. Das hat uns, und das ist ja auch schön, wenn wir überrascht werden, es wird alles protokolliert. Wer hat es gebaut? Welche Felge war es? Und bis hin, also Tension, also die Speichenspannung, jetzt hatten wir ein Laufrad mit 24 Speichen, da waren wir ganz beeindruckt, das ist nicht einfach im Podcast zu erklären. Natürlich weißt du das alles, aber dass er mit dem Fuß... Genau. Jede Speiche speichert in der Datenbank dann drin. Ja, die Datenbank möchte ich mal sehen. Dass man also für jedes Laufrad weiß, das hat der Michel gebaut und die Speichen waren, alle 24 Speichen hatten am Tag des Auslieferns praktisch den Wert. Und der ist natürlich auch, ich hätte fast gesagt Datenschutz, das ist ja völlig Quatsch. Das ist euer Produkt, ihr könnt über das Produkt speichern. Es geht ja nicht um persönliche Daten, es geht um technische Daten.
Genau, die Daten eben. Auch da der Ursprung früher, als wir noch weniger Laufräder gebaut haben, hat man das erfasst, um eben Erfahrungen zu sammeln, Optimierungspotenzial zu erkennen und. Und als wir dann gewachsen sind, haben wir ihm gesagt, ja, das ist nützlich, also es hilft uns. Thema Produkthaftung, wenn mal was ist, dann kannst du dem Richter kannst du sagen, hier, so wurde es ausgeliefert, keine Probleme unsererseits, das hilft extrem. Ist eindrücklich, ja, das ist so, aber ist am Schluss auch ein wesentlicher Mehrwert. Den haben wir jetzt noch ergänzt. Seit ungefähr 2 Jahren, glaube ich, haben wir auf allen Produkten so einen Dot-Code. Also es ist ein...
Wie so ein QR-Code,
den man scannt. QR-Code mit Punkten statt mit Strichen, genau. Den kann man scannen und da können die Servicecenter, die können dann in die Datenbank reingehen und der Kunde, der kann in die Stückliste reingehen, wenn er jetzt zum Beispiel das Laufrad bisher mit einem Shimano-Rotor gefahren ist und neu jetzt Ram fahren will, dann kann er, weiß er gleich, welchen Rotor er bestellen muss oder welche Ersatzteile, welche Kugellager,
all das. Das wäre eine Frage, wo ich dankbar bin, wenn ich da drüber mal Fachfragen, wenn ich die schon habe, stellen dürfte über Lager. Ist das okay, dass ich das frage?
Naja, wir sind ja jetzt hier beim Thema Namen und Lager. Eine ganz kleine Zwischenfrage noch vorher, die mich interessiert, ist das Thema Scheibenbremse und bei Narben. Hat euch das überrascht, dass die Scheibenbremse in den Road-Bereich kam und wie sehr musstet ihr da feuerwehrmäßig sagen, oh, wir brauchen jetzt Scheibenbremsnarben oder konntet ihr einfach ins Mountainbike-Regal greifen?
Da können wir wirklich sagen, nein, es hat uns nicht überrascht. Und wie du richtig sagst, und unser Hintergrund war damals Mountainbike und die Geschichte hat sich eigentlich nur wiederholt. Also beim Mountainbike war es das genau gleiche. Ja, Scheibenbremse, das geht nie. Wir brauchen immer Felgenbremse. beim Road-Bereich haben wir ganz klar gewusst, dass das kommt. Hilft natürlich auch dort unser Marktzugang, dass man weiß, was sich wo in etwa tut. Aber es war logisch. Also der Siegeszug der Scheibenbremse war für uns und auch für mich persönlich, eben Motorrad sowieso, da ist Scheibenbremse gesetzt. Und da waren wir bereit. Und die Kenntnisse aus dem Mountainbike-Bereich haben natürlich sehr geholfen. Und so war, glaube ich, das ERC 2016 war das erste Laufrad, was wir nur noch Scheibenbremse gemacht haben. Mit entsprechenden Unkenrufen, ja, das geht gar nicht und ihr zwingt uns, neue Räder zu kaufen und. Heute ist es so, also OEM-seitig will keiner mehr,
mehr, ne?
Felgenbremse. Ja, ja. Wir wollen dem unbedingt gerecht werden im Nachrüstmarkt. Also wir haben nach wie vor in unserem Sortiment Felgenbremsprodukte verfügbar. Ich denke, das ist wichtig. Dass man auch dem gerecht wird. Aber sonst OEM ist es gegessen.
Also okay. Ja, OEM, für die es jetzt gar nicht so wissen, was ist OEM, da sind diese Komplettfahrräder, die letztendlich.
Erstausrüstung.
Wo halt das Fahrrad sozusagen komplett montiert schon verkauft wird oder mit allem Zubehör. Ja,
also Original Equipment Manufacturer, die Fahrradhersteller, die Marken.
Die bauen einfach gar nichts mehr mit Felgenbremse. Ja. 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 Kommen wir zu den Lagern, die du.
Lager, also ich. Muss Ingenieur hier anzapfen, muss ich wissen. Begrifflichkeiten tue ich mich ein bisschen schwer mit Industrielager. Also wenn ich jetzt den Begriff Industrielager höre, selbst vor 70 Jahren, wenn ich ein Konuslager nehme, was im Prinzip einstellbar war mit einzelnen Kugeln und ein Fett drin hat, das wurde auch in der Industrie benutzt. Also auch Maschinen in der Industrie haben Konuslager. Könnte ich auch sagen, ist doch ein Industrielager. Jetzt gilt aber dieser Begriff bei vielen Endkunden, ja, da habe ich ein eingepresstes Industrielager. Okay, jetzt habe ich gesagt, okay, dann passe ich mich der Sache an. Das eine ist halt einzelne Kugeln und das andere ist das Industrielager als Cartridge oder wie man das bezeichnen will, da hilfst du mir gleich in der Begrifflichkeit. Gäbe es nicht tatsächlich, und das ist die Frage, die du jetzt von mir bekommst, für beide Systeme auch Vor- und Nachteile, denn es gibt ja diesen Spruch, ja, wenn du eine Reise, also der ist schon lange her, aber wenn du eine Reise tust, nimm dir noch ein paar Kugeln mit, ist einfach gemacht, nimmst die Kugel raus, machst eine neue Kugel rein, machst Fett rein, hält für die Ewigkeit, kannst du einstellen. Und weil wir in der Schweiz sind, muss ich diesen Schwank sagen, wenn du dieses Schweizer Militärfahrrad siehst, ich glaube Ordonnanz oder Radhasen, gibt es dann so Bereiche, wo du dann einfach Fett nachpressen kannst. Das muss auch unter widrigsten Umständen funktionieren. Jetzt haben wir Industrielager, du hast diese Cartridge drin und bei euch in den Laufrädern ist das ja in jedem Laufrad. Ich glaube, ihr habt nichts anderes mehr, alles industriegelagert. Aber erste Frage, gibt es für beide Systeme Vor- und Nachteile oder ist das Geschichte mit einzelnen Kugeln? Zweite Frage, die dann noch on top kommt. Okay, und dann haben wir diese Diskussion, die wirklich da draußen viele Leute interessiert. Stahlkugeln, Edelstahlkugeln, teilkeramisch, vollkeramisch. Macht das Sinn? Wo ist der Vor- und Nachteil da?
Okay.
Außer, dass es natürlich mehr kostet.
Ich versuche das mal etwas zu ordnen. Also, es gibt Vorteile für Konuslager. Das ist, dass es einstellbar ist. Es gibt aber auch Nachteile für Konuslager. Und das ist, dass es einstellbar ist. Also, alles, was du einstellen kannst, kannst du auch verstellen. Und das merkst du vielleicht nicht, wenn du es machst, aber du merkst dann, wenn der Verschleiß zu groß ist oder wenn du plötzlich Spiel hast im Betrieb. Und entsprechend haben sich die Industrielager, für mich ist ein Industrielager ein vormontiertes Lager mit Innenring, Außenring, Dichtungen, Fett, Käfig, Kugeln. Das ist für mich ein Industrielager. Beim Industrielager ist ganz, ganz wichtig, dass man es als System sieht. Also es ist nicht nur einfach das Lager, das muss dann auch entsprechend in den Lagersitz reinpassen und die Achse muss genau darauf abgestimmt sein, damit das so funktioniert, dass es eben dann nicht frustrierend ist, wenn es dann trotzdem Spiel hat. Also es gibt auch dort Systeme, es gibt einstellbare Systeme mit Industrielagern, das finde ich dann das Schlechte aus beiden Welten vereint.
Das ist aber schön gesagt.
Und es gibt die präzise gefertigten mit Industrielagern, wo du, wenn du es richtig machst, nichts falsch machen kannst. Und darum haben wir diesen Weg gewählt, dass wir sagen, wir machen unsere Einzelkomponenten so gut aufeinander abgestimmt, wir erklären genau, wie das montiert werden muss, dass das entsprechend funktioniert. Und dann sehe ich klare Vorteile beim Industrielager, von der Steifigkeit her, vom Gewicht her, von der Wartung her, das ist alles, du kriegst eine Einheit, das ist gefettet, da brauchst du
vorgeschmiert.
Genau, da musst du nichts machen. Ist aber wichtig, und da haben wir jetzt natürlich mit unserer Größe erhebliche Vorteile, dass wir wirklich spezifisch Kugellager bestellen können. Also ein Kugellager in einer Nabe wird eigentlich völlig atypisch eingesetzt. Also du hast normalerweise, sagt die Kugellagerindustrie, also 3000 Umdrehungen pro Minuten ist so die Drehzahl, die uns interessiert. Und dann kommen wir und sagen, ja, wenn es schnell geht, so 100 Umdrehungen haben wir. Und das hat natürlich Auswirkungen dann auf die Fettmenge, auf die Fettart, auf die Dichtungen, all das, was du dort reinpacken musst, dass das optimiert ist. Und das konnten wir entsprechend optimieren. Dann auch die Toleranzen in den Lagern, da gibt es tausend Details, die stimmen müssen, damit das funktioniert. Und das vielleicht überführen gleich zum zweiten Teil, eben die Keramikkugellager, also dort ist, wie du richtig gesagt hast, sind die Kugeln, das ist Siliziumnitrit, also das ist das harte Material. Und die Ringe, die sind immer noch aus Stahl. Also das ist eine abgestimmte Kombination. Wir verbauen das bei unseren 1100er und 1200er und 180er, bei den Komponenten, bei den Naben. Also wir sind überzeugt, dass es dort Marginal Gains bringt. Mhm. Wenn du eine Weltumrundung machen willst und 3 Monate Zeit hast, dann spielt das nicht so eine Rolle. Aber wenn eine Daniela Rief dann den Ironman gewinnt, dann spielt das eine Rolle. Mhm. Und das eben ist vielleicht auch wieder so dieses eierlegende Wollmilchsau. Es passt in gewissen Produkten passt rein und in anderen ist es nicht erforderlich. Es bringt Vorteile, diese zu messen, ist sehr schwierig. Und wir haben es dann dort sehr gerne mit den Fakten. Also wir gehen dann nicht in die Marketingabteilung und sagen, du mach irgendwas Buntes draus, sondern wenn es schwierig ist zu messen, dann sagen wir besser nichts Konkretes drüber. Mhm. Also wir haben unsere Zinc Ceramic heißen die Kugellager, die sind spezifisch auf unsere Produkte abgestimmt. Es gibt auch andere Ceramic Kugellager. Dort kann es sein, dass wenn das eben nicht so aufeinander abgestimmt ist, dass die Performance sogar schlechter ist, als wenn du unsere Stahlkugellager nimmst. Das ist dann sehr, sehr schwer messbar. Und im Spitzensport findet sehr viel im mentalen Bereich statt. Also wenn dann ein Kunde kommt und der hat ein Höllengeld bezahlt für irgendwelche Kugellager und du sagst ihm dann, ja du, aber bringt dir eigentlich nichts. Weil es nicht aufeinander abgestimmt ist, dann glaubt er dir das natürlich nicht. Und es ist, also du musst dann schon sehr, sehr feines Sensorium haben, dass du den Unterschied spürst. Mhm. Was ein großer Vorteil ist, die harteren Kugeln, die wälzen dass die weicheren Lagerringe eigentlich bei jeder Umdrehung. Und das führt dazu, dass über über die Dauer, dass das immer besser läuft.
Okay.
Weil der Gegenpart von der Kugel ist diese Stahlriefe, wie nennt man das professionell, also dieser Ring.
Die Rille.
Und wenn ich es richtig verstanden habe, ist die keramische Kugel, das ganze System ist etwas leichter, wenn man es jetzt einfach vom Gewicht her betrachtet. Klar, marginal gains, aber Fakt ist, es ist leichter. Es ist härter und ist eine, das hört man ja da draußen immer auch, oder ich frag's dich, ist die keramische Kugel dann auch runder von der Oberfläche als eine Stahlkugel oder ist das eher Mythos?
Das ist nicht Mythos, ist aber immer relativ oder entscheidet, auf was du dich beziehst. Also wenn du ein schlechtes Stahlkugellager nimmst, dann stimmt es. Wenn du ein gutes Stahlkugellager nimmst, dann stimmt es nicht. Also dort gibt es auch entsprechende Qualitätsunterschiede. Das ist eben eine dieser Spezifikationen, die wir jetzt für unsere Kugellager entsprechend spezifizieren können.
Bei Keramik, ich habe mich da wirklich gar nicht mit beschäftigt, außer dass ich die Begriffe gelesen habe, aber habe gar nicht weiter vertieft und nachgeforscht, gibt es immer diese Angaben von Grades. Also wie wir gerade beim Schotter gesagt haben, Schotter Grade 1, 2, 3. Und kannst du da nochmal was Aufklärendes sagen?
Ja, es gibt diese APEC-Klassen. Das sind so bei Inline-Skates oder so sieht man das ab und zu oder auch in der Industrie. Wir bei uns haben es nicht in diese Klassen reingetan, weil es nicht passt. Also es ist nicht 1:1 dort einordnenbar. Aber das gibt's genau gleich. Wir kommunizieren es einfach nicht. Wir, auch wenn es zum Teil kompatibel ist mit Standardkugellagern, wir bevorzugen, wenn unsere DT Swiss Kugellager verbaut werden, weil die eben entsprechend abgestimmt sind aufs Gesamtsystem.
Letzte Frage zur Keramik da noch, dann bin ich damit auch durch, aber das interessiert mich auch wirklich sehr. Hat es denn eine längere Lebensdauer und ist es natürlich für widrige Umstände, jetzt fahren wir viel gerne auch bei schmuddeligem Wetter, bis hin dazu, dass ich gerne auch mal am Strand fahre, was ganz schlimm ist für Lager. Aber gibt es lebensdauermäßig auch noch Vorteile von keramischen Lagern oder wenn du ein Industrielager siehst, hat nicht wirklich längere Lebensdauer. Was ist deine Antwort?
Ja, ist sehr schwierig zu sagen. Also eigentlich der größte Einfluss auf die Lebensdauer hat die Wartung am Schluss. Und wenn du dort natürlich alle 2 Wochen mit dem Hochdruckreiniger reinbläst, dann sind bei beiden Varianten die Lebensdauer begrenzt. Also eine generelle Aussage gibt's nicht. Bei den Keramik, was hilft eben diese selbstheilende Walzfunktion der harten Kugeln auf der Lagenring, das empfinden Leute so, dass das was bringt. Aber also ich kann dir nicht sagen, Faktor 2 besser oder so. Das, leider nicht.
Ja, aber ich wollte trotzdem hier ansprechen und bist du hier. Also gut, ja, prima.
Also Laufräder haben wir jetzt zum Teil schon immer ein bisschen mit angerissen, dass ihr auch Laufradhersteller geworden seid. Seit wann ist das mit den Felgen und Laufrädern dazugekommen?
Die Felgen kamen, glaube ich, 2004 und die Laufräder 2005.
Also alles relativ schnell nacheinander, ne?
Genau.
Wenn ich mir jetzt glaube ich, dass das gesamte Laufrad jetzt wahrscheinlich auch schon einen großen Stellenwert hat bei euch als Firma, obwohl es ja irgendwie ganz spät dazugekommen ist. Oder ist das, kommt mir das falsch vor?
Nee, das ist richtig. Also eben, es hat natürlich für die OEM-Kunden, wie bereits erwähnt, einen großen Vorteil.
Ja, eine Artikelnummer.
Vorausgesetzt, dass das Laufrad seinen Bedürfnissen entspricht, dass er nicht selber schauen muss, ja, welche Speichenlänge brauche ich jetzt und welche Speichenspannung und. Ja, das wird von vielen sehr geschätzt und genutzt. Ja, drum ja, also Laufrad ist eine sehr wichtige Produktgruppe für uns. Was aber trotzdem nicht zu unterschätzen ist, eben die Komponenten, eben das Kunsthandwerk Laufradbau wird in vielen Shops zum Glück noch weiter zelebriert und darum ist es uns auch wichtig, auch dort Vollsortimentanbieter zu bleiben.
Naja, ihr liefert, also ich weiß jetzt MCFK, 912, das wissen unsere Hörer, dass wir sowas manchmal fahren oder schon verbauen. Da sind ja auch eure Namen überall drin. Also das und Speichen wahrscheinlich auch, gehe ich von aus.
Ja. Das erkennst du am Speichenkopf, dort ist das DT
eingeprägt. Genau, das haben wir gesehen in der Maschine. Das war die Entwicklung eines Laufrades. Da ist wahrscheinlich je nach Laufrad, also wahrscheinlich auch je nach Preisklasse und je nachdem, ob es ein Competitive oder nicht Competitive ist, mal länger, mal weniger lang. Wir haben auch schon Swisside gehört, dass ihr da mit denen auch, glaube ich, gemeinsam entwickelt. Wenn ich jetzt in 3 Jahren das nächste neue Laufrad von euch kaufe, entwickelt ihr da heute schon dran oder wie lange sitzt man oder
der wie Zyklus.
Lange baut man an so einem oder entwickelt man an so einem Laufrad?
Also grundsätzlich würde ich sagen, ja. Es kommt natürlich ganz auf die Ausprägung an, wenn es ein neues Fertigungsverfahren ist, wenn es irgendwie eine neue Kategorie ist, wie Gravel zum Beispiel, wo du zuerst noch die Betriebslasten erheben musst, dann beginnst du entsprechend früher. Wenn es, sage ich mal, eine Anpassung der Maulweite der Felge ist, dann kannst du auch, und das andere hast du schon mehr oder weniger griffbereit, dann kannst du später beginnen. Aber ich würde mal sagen, so 3 bis 5 Jahre dauert vom Pflichtenheft bis zum fertigen Produkt.
Ja. Ja, hier sind immer so ein bisschen Nebengeräusche, von denen lassen wir uns einfach nicht ablenken. Wir sind der Fertigung.
Wird gearbeitet hier.
Ja, wird gearbeitet. Genau. Aber was auch.
Also war ich abgelenkt. 3 bis 5 Jahre tatsächlich. Ja. Okay. Ja.
Krass. Und da, also setzt natürlich dann immer voraus, dass du das Freilaufsystem, wenn du das auch noch von Scratch mitentwickeln müsstest, käme das dann noch drauf. Also dort profitieren wir enorm von der Erfahrung, die wir bereits haben aus den verschiedenen Vorgängerprojekten und können das dann entsprechend ziehen. Es ist auch so, dass immer hunderte von Projekten parallel laufen. Also wir haben nicht nur ein Projekt und dann gehen wir zum nächsten, sondern sehr viel läuft auch parallel.
Ja, aber ihr habt ja ein super Testteam. Also ihr braucht ja nur in den Stinkrümli gehen und sagen, kannst du jetzt mal die nächsten 8 Wochen diesen Prototyp fahren.
Genau.
Passiert das auch genauso?
Das passiert. Also wir haben intern Mitarbeiter, wo wir wissen, das ist ein Zerstörer. Bei dem, wenn es bei dem hält, dann ist gut. Wir haben auch Externe, das sind Sportler, die das fahren. Das können auch sonstige Größen hier aus der Gegend sein. Wichtig sind auch die Velokuriere, die Fahrradkuriere. Weil die fahren bei jedem Wetter, so die Schönwettertestfahrer, die immer das Top-Notch-Produkt haben und dann sagen, ja, am Wochenende war ich leider nicht fahren, weil die Sonne hat mich. Da gibt's mehr wie Velokuriere, aber da kriegst du weniger Feedback
raus. Die Velokuriere müssen bei Wind und Wetter raus und Pakete immer draußen, ausliefern.
365 Tage im Jahr, die sind immer draußen.
Das heißt, also, die hast du richtig lieb.
Die sind super, genau. Und das ist eine wirklich wichtige Ergänzungen zu den Labortests. Die Labortests haben natürlich den großen Vorteil, dass sie wiederholbar sind. Oder der Fahrradkurier,
ne?
Genau, der kann dir dann schlecht sagen, wann genau es war und was genau er gemacht hat. Hingegen beim Prüfstand weißt du das genau, was geschehen ist.
Mhm. Ja.
Ja, Scheibenbremse wart ihr darauf vorbereitet, wahrscheinlich dann bei den Laufrädern auch. Während ich bei vielen Laufrädern immer so das Gefühl hatte, oh, die Scheibenbremse ist da, wir machen mal bei der Felge oben, lackieren wir mal die Bremsflanke zu und bauen unten einfach eine andere Narbe ein. Ich glaube, das war die Feuerwehrsituation vor 4, 5 Jahren, würde ich mal sagen, oder noch vor kürzerem. Da hattet ihr sofort was parat dann wahrscheinlich, ne? Weil letztendlich ohne Bremsflanke, ohne Bremsen oben kann man ja oben auch leichter bauen. Freier bauen.
War die Scheibenbremserfindung der Weg zu Gravel? War das nochmal eine Hilfe, dass man sagt,
na klar. War sicher eine wesentliche Beschleunigung, ja, weil es dir einfach viele Freiheiten erlaubt, die du sonst mit der Bremse oder mit der Cantilever-Bremse eingeschränkt hättest. Wir hatten auch Produkte, die wir für beides verwendet haben. Also es ist nicht so, dass eine Felgenbremsfelge für Scheibenbremslaufräder nicht funktioniert, das ist nicht so, aber es macht keinen Sinn, wenn du dann weißt, dass du es nur noch für das brauchst, dass du es.
Dann kannst du die gerade Flanke auch weglassen.
Genau.
Ja, ganz klar.
Ja, siehst du das auch so, dass die Scheibenbremse eigentlich jetzt einen Fahrradmarkt geschaffen hat, wo man auf einmal von Reifenbreiten bis zu 60 mm am Rennradlenker, ich nehme jetzt einfach Fahrräder mit Rennradlenker, wo jetzt alles reingeht. Habt ihr das vorausgesehen, dass man heute über Reifenbreiten redet und der eine sagt, ich muss 40 fahren, der andere sagt, ach nee, 37 mm, das reicht mir. Und also, dass man da auch in so feinen Nuancen und Abstufungen momentan und natürlich auch in maulweitenmäßig, also für euch jetzt unabhängig vom Reifen, ja auch auf einmal in so Abstufungen unterwegs seid. Ja, also auf einmal interessiert dem Kunden ja, was habe ich denn? 23, 22 Millimeter oder 24 Millimeter Laufmaulweite? Also
Kunden fragen ja explizit nach dem Wert.
Ja, ja. War das absehbar?
Ja und nein. Also es war ja zum einen im Mountainbiking war Ähnliches bereits passiert. Also dort hatte man natürlich dann plötzlich auch mehr Freiheiten und dort haben dann verschiedene Player auch damit rumgespielt, eben breitere Felgen, breitere Reifen, auch wenn es schwerer ist, aber der Performance-Gewinn, die Traktion bringt erhebliche Vorteile. Also dort gab es eine kleine Vorwarnung, dass da was kommt. Das ist so. Wir versuchen immer die ersten Indizien, die wir hören, du, da geht was, das schon mit aufzunehmen und das dann auch mit verschiedenen zu besprechen. Ich weiß noch, das ist über 10 Jahre, als ich das erste Mal in den USA von Gravel gehört habe, war meine Rückfrage, ja, meint ihr Trekking? Das hatten wir in den 90er Jahren.
Stimmt.
Damals konnte ich das so noch nicht abschätzen und ich glaube, es passt gut eben das Technische, was gelöst ist, das erhöhte Verkehrsaufkommen, die Pandemie auch ganz klar, wo die Leute plötzlich raus wollten, aber nicht unter die Leute wollten. Also all die Sachen haben das sicher erheblich unterstützt und dort versuchen wir einfach agil zu sein und schnell auf solche Anforderungen einzugehen.
Gehen wir mal auf Gravelbike direkt ein, weil das ja auch ein großer Teil unserer Zuhörerschaft fahren Gravelbikes. Wir fahren selber gerne unsere Opens. Einmal der Trend 650B im Gravelbike, der da war, den sehen wir jetzt ein bisschen verschwinden zum Teil. Da würde ich fragen, ob das bei dir auch so ist. Und beziehungsweise da kannst du erstmal darauf antworten, da habe ich noch eine zweite Frage dazu.
Okay. Also wir bieten beides an. Wir haben 700 und 650B im Sortiment. Wir sehen, dass es mehr Richtung 700 geht im Moment. Ich vermute, dass das eben mit der aktuellen Entwicklung zu tun hat, dass die wenigstens wirklich Hardcore Gravel fahren. Und die meisten eben ist so ein Feldweg, was das Schlimmste, was ein Gravelrad mal sieht. Ich denke aber, dass es schon, wir nennen das den Gravel Adventure, dass es in dem Bereich da bleiben wird, wo es dann eben schon sein kann, dass du mal wirklich heftiger was, also was technisch schwieriger fahren musst, oder dass du den Komfort, dass du eben wirklich einen 60er Reifen fahren kannst, ohne dass du gleich ein Riesenrad haben musst, da denke ich schon, dass es bleiben wird.
Ja, wir sind immer noch große Fans von 650B, weil in dem Terrain, wo wir unterwegs sind, ein bisschen anspruchsvoller ist es dann vom Untergrund. Und du hast es vorhin eingehend, hast du schon gesagt, Gravel ist nicht für jeden Gravel.
Genau.
Ja, und wie du schon sagtest, vielleicht ist auch meine Sache, die ich mit Ingo besprochen habe, vielleicht ist die Tendenz einfach, der Feldweg ist für mich Gravel. Ja, okay, genau. Und dann ist 710 mit 40er Reifen ja auch die Antwort. Ist auch völlig okay. Spricht ja auch nichts dagegen, ne?
Ja. Aber da scheint, das haben wir ja vorhin schon kurz angerissen, da wird es ja eine wahrscheinlich im Gravel-Segment Diversifizierung geben. Bei der Entwicklung bei euch, was Gravel-Räder angeht, würde mich jetzt interessieren, weil ihr ja eben sagt, wir bauen für jeden Bereich möglichst das Optimum und nicht die eierlegende Wollmilchsau. Wird es da verschiedene Gravel-Räder geben? Wo legt ihr da den Fokus? Auf Komfort, Stabilität, Bikepacking vielleicht auch in Zukunft noch? Wie geht ihr daran?
Also wir sehen im Moment vor allem zwei Hauptkategorien. Ob es dann noch weitere gibt oder nicht, werden wir sehen. Das eine ist das Gravel Race, also wo dann wirklich der Anbauen heißt es jetzt.
Ja, und UCI wird schon Gravel-Rennen veranstalten.
UCI wird veranstaltet, da sind die Regeln noch nicht ganz klar, was dort dann alles sein wird. Aber das sind die mit Aero-Aufsatz Gravel fahren. Dort ist sicher Aerodynamik entsprechend wichtig, dort wird auch die Reifenwahl entsprechend sein. Also das Feld werden wir sicher bedienen und das andere ist dann mehr das Gravel Adventure, also wo dann eben mehr der Komfort und eine Rolle spielt und die Kompatibilität, genau. Und dort, ich denke, diese beiden Felder werden wir mit spezifischen Produkten abdecken. Okay. Wir machen auch vertiefte aufwendigste Untersuchung zusammen mit dem Partner Swisside, eben Aerodynamic im Gravel. Braucht's okay. das? Bringt das was? Da gab es auch eine Publikation. Ich glaube, die habt ihr sogar
schon gewürdigt. Die haben wir in unserem Podcast schon gewürdigt, genau.
Ja. Das war das S5 gegen Aspero, ne?
Genau. Und dort versuchen wir einfach auch wieder mit Fakten dann zu sagen, du schau, so sind die Fakten, wir sehen für dich das Produkt. Aber eben, die Fakten sind wichtig. Also wir wollen dann nicht einfach sagen, ja, mach Aero und wissen aber, dass die Reifenwahl schon so entscheidend ist, dass du den ganzen Vorteil wieder verhaust. Was man sagen kann, ist, dass eine aerodynamisch schnelle Felge grundsätzlich mit einem aerodynamischen oder mit jedem Reifen schneller ist als eine aerodynamisch schlechte Felge. Also so dieses Delta, das verschiebt sich, aber das nimmst du mit.
Und aber es ist ein System, es ist ein System aus Reifen und Felge. Genau. Es ist genau. immer ein System.
Genau.
Ja, Reifen, da haben wir jetzt das nächste Thema.
Ja, nee, du hattest ja noch hier eine Fahrkomfortfrage.
Das haben wir vorhin ja schon gemacht. Das ist ja schon durch.
Okay.
Genau. Also, ich finde das ja perfekt. Der Reifen zum System. Guck mal, wir haben hier von euch aus dem 3D-Drucker so zwei kleine süße Felgenformen und ist ja. natürlich unser Dauerthema, Ingo. Du kannst es anmoderieren. Na klar, tubeless und hooked und hookless, das ist ja, das befeuern wir fast in jedem Podcast. Also genau. musst du durch.
Jetzt geht es sozusagen um Reifen-Felgen-Kombination, Tubeless. Ja, im MTB-Bereich, wann war Tubeless da für euch oder wann war das da etabliert? 15 Jahre, 10 Jahre? Ich weiß es gar nicht genau.
Ja, da um den Dreh, genau weiß genau. ich es auch nicht, aber dort ist es etabliert. Ja.
Seit
ja.
wann ist für dich Tubeless auf dem Roadbike sozusagen etabliert, beziehungsweise auf dem Gravel dann auch?
Also wir haben es auf leisen Sohlen eingeführt 2015/16, wo wir jedes Laufrad als Tubeless Ready ausgeliefert haben.
Okay. Und da war aber noch nicht der Markt da.
Da gab es aber noch nicht die passenden Reifen.
Noch nicht da. Da gibt es jetzt all diese interessanten Meldungen. Warum ist das so? Was lief alles schief? Wir waren dort natürlich auch interessiert, dass das möglichst schnell geklärt wird. Also wir haben dann aktiv Einsitz genommen in den entsprechenden Gremien. ISO, RTTO, CEN, DIN haben wir alles versucht, das irgendwo zu kanalisieren. Was einfach ganz klar gesagt werden muss, so eine Standardisierung und eine dynamische Industrie, das passt ganz schlecht zusammen. Also das geht einfach
gut erklärt, nicht. Gut erklärt.
Und das war am Anfang war das große Problem, dass jeder für sich eine Suppe gekocht hat, aber eben, das war dann, ja, das ist ein Mitbewerber, mit dem teile ich nichts, da sage ich nichts. Also keiner wollte die Karten auf den Tisch legen. Und es war dann so etwas eine Huhn-Ei-Diskussion zwischen Felgenherstellern und Reifenhersteller. Oder der Reifenhersteller hat gesagt, man kriegt die Reifen nicht gut drauf, macht die Felge kleiner. Und dann hat es vielleicht der eine Hersteller hat's gemacht, aber der andere Hersteller hat dann gesagt, ja gut, dann mache ich meine Reifen größer, dann kriege ich dann.
Ja, und dann waren das gleichzeitig die Felgen.
Und wenn du das natürlich gemischt hast, hast du ins Klo gegriffen.
Und das war dann das für mich das größte Problem, weil Thema Sicherheit ist neben Performance viel wichtiger. Also wenn er mit 110 einen Pass runterdonnert, einen Alpenpass, und dort was passiert, das willst du nicht als Hersteller. Und das war unser Ansatz, dass wir dann versucht haben, die Felgenhersteller zu einen und zu sagen, lass uns nicht streiten, ob Huhn oder Ei, wer da zuerst war, sondern lass uns die Felge definieren. Da haben wir profitiert von einer Allianz, die früher entstanden ist, als wir alle den gemeinsamen Feind UCI hatten. Also wir hatten, also es gab so einen Laufradtest, den musstest du bestehen, damit dein Laufrad UCI homologiert war.
Okay.
Dieser Test war...
Den haben wir übrigens gezeigt, glaube ich. So.
Ja, das ist der neue. Ja, das ist der neue.
Ja, ja.
Und der alte Test, der war einfach schlichtweg ein Witz. Also da musstest du dann konntest du nicht passieren, wenn du alles machen richtig gemacht hast, respektive es war Lotterie, ob du den bestehst oder nicht. Und da haben wir dann zusammen mit anderen namhaften Laufradherstellern konnten wir uns dann zusammentun und haben gesagt, hey, das geht so nicht. Also es war damals so, der Nibali hat da die Tour de France gewonnen, da konnten wir der UCI zeigen, du, mit das Laufrad besteht dein Test nicht. Was machst du jetzt, wenn das publik wird? Und dann war die UCI...
Das ist ja
Gold wert. Die UCI war dann bereit, das zu diskutieren, und wir haben dann uns hier getroffen mit dem Prüfstand, den ihr gesehen habt, den haben wir entwickelt und konnten dann dort, also wirklich mit allen wesentlichen Laufradherstellern hier die UCI überzeugen, das gerade zu biegen. Und diese Allianz, wo natürlich viele auch in den Normen Einsitz nehmen, hat dann geholfen, dass eine gewisse Vertrauensbasis da war. Also okay, wir haben dann gesagt, du, was sind eure Toleranzen, was sind eure Probleme, welchen Kompromiss könnten wir allenfalls eingehen und. Und so entstand dann eine klare Vorgabe, wie die Felge dimensioniert sein muss.
Sehr witzig, dass die UCI.
und das hat dann den Reifenherstellern wiederum geholfen. Okay, wenn ich den Reifen so gestalte, dass er auf die Felge in den Dimensionen gut montierbar ist, sicher funktioniert, dann kann ich die Reifen auch so gestalten, dass sie sicher funktionieren. Und erschwerend kam dann noch dazu, es gab die ETRTO-Norm und es gab die ISO-Norm. Also ETRTO, muss ich korrigieren, ist eigentlich keine Norm, sondern ist ein Zusammenschluss von Firmen, die entsprechende Empfehlungen rausgeben. Und das gab zum Teil Widersprüche. Und dann haben die Amerikaner haben dann gesagt, ja, ETRTO interessiert uns nicht, das ist europäisch. ISO muss stimmen und wir haben dann versucht, zu eine globale Lösung zu finden, weil eben am Schluss geht es um die Sicherheit. Das ist das A und O. Und dann hat das relativ gut geklappt, dass man das synchronisiert hat. Es wird nie perfekt sein, weil ETRTO, die publizieren einmal im Jahr. Und die ISO-Norm, die wird alle 5 Jahre überarbeitet. Und dort ist jetzt von mir aus gesehen in der Verantwortung der Industrieteilnehmer, dass man sich dort bemüht, dass es keine Widersprüche mehr gibt in ISO und ETRTO. Das ist eine permanente Aufgabe, wo jetzt alle dran arbeiten, wo aber viele gesehen haben, dass es im non-kompetitiven Bereich durchaus Sinn macht, sich mit anderen Firmen auszutauschen und weiterzuentwickeln.
Finde ich eine ganz wichtige Message. Also man kann ja auf dem Markt der Kunden natürlich Mitbewerber sein, und das ist halt der Markt. Aber wenn es um die Sicherheit geht, muss man einen Standard machen. Es ist ja eine Autoindustrie, das ist ja unser Beispiel. Also da gibt's ja diese Diskussion gar nicht. Ich habe die Felge genommen und dann nehme ich den Reifen. Das muss halt, wir wissen ja auch, du hast den 110 Stundenkilometerfahrer den Pass runtergesagt. Wir wissen ja auch, dass wir beim Auto diese Diskussion nicht gebrauchen können auf einer schnellen Autobahn. Also das ist ja völlig absurd, diese Diskussion beim Fahrrad nicht auch zu haben. Es muss halt Sicherheit, safety first, also brauchen wir ja gar nicht besprechen. Da muss man dann über seinen Schatten springen.
Das ist so.
Und sich mit den anderen einigen. Ne?
Das heißt, ich hatte jetzt, als ich drüber nachgedacht habe, habe ich gedacht, ob es auch an der Fertigung liegt, dass jetzt die Reifen und Sachen jetzt besser zueinander passen, dass es einfach toleranzmäßig vielleicht in den letzten 5 Jahren auch alles noch mal ein bisschen enger produziert werden konnte. Aber nach deiner Aussage ist ja das Erste tatsächlich die Normen und sich zu überlegen,
daran die Maße festzulegen. Daran halten sich alle.
Genau. Also okay, die sich daran halten, dann funktioniert.
Hat denn so ein Reifenhersteller Rohlinge, die dann genau diese Größe darstellen?
Ja. Okay. Also da gibt es unterschiedliche Ansätze, da gibt es Kalibrierfelgen, die aus Stahl gedreht werden. Es gibt auch, also wir sind auch mit diversen Reifenherstellern im Austausch, wo man die neuen Modelle austauscht und. Also das spielt dort immer besser.
Das heißt, ihr schickt mal eine Felge rüber zum Reifenhersteller oder ihr kriegt Reifen rüber geschickt und so weiter, Prototypen.
Genau, aber die Schnittstelle ist klar, also der Felgenhersteller muss in der Vorgabe für die Felge produzieren und der Reifenhersteller muss
in der Vorgabe. In der,
genau, also ich kann nicht eine Freigabe geben für einen Reifen, weil eben da spielt dann das rein, was du richtigerweise ansprichst. Die Fertigungstoleranzen kenne ich dann nicht. Also ich weiß dann nicht, ob ich jetzt diesen Reifen gekriegt habe, der an der unteren Toleranz gemacht wurde oder nicht. Also das ist dann, da muss jeder selber dann seine Produktion kennen.
Okay.
Ich würde das Dauerthema Felge mit Haken und Haken los. Wir haben auch einen Podcast gemacht. Wo ist der Haken? Jetzt sind wir bei DT Swiss. Ich habe hier diese schönen Rohlinge von euch. Hakenfelge. Hakenlose Felge, gerade Kante. Ich glaube, so komplett von neu brauchen wir es nicht erklären, aber natürlich würde mich euer Statement dazu interessieren.
Genau, ist natürlich genau die Fortsetzung jetzt von dem, was wir eben besprochen haben. Wir haben im Hochdruckbereich ausschließlich Hooked Felgen wegen der Sicherheit. Und zwar
Hochdruckbereich, wo fängt der an?
Ab 5 Bar.
Okay.
Das ist dort, wo wir sagen, dass
also das ist
sicher.
Das ist für euch alles, was Rennrad angeht, wahrscheinlich genau. Auch. Ne?
Und ich habe hier die Aero-Felge, die hat einen Haken. Ne?
Genau. Ja,
diese ganz hohe Felge. Genau.
Und zwar ist dort eben Thema Sicherheit, Thema naheliegender Fehlgebrauch. Jetzt, wir wissen beide, da haben wir uns ja auch drüber unterhalten, dass mit 5 Bar auch schwere Fahrer, wenn sie bereit sind, breitere Reifen zu fahren, an dem scheitert es dann manchmal noch, dass die damit zurechtkommen können. Aber wir beobachten immer noch viel, ja, ich gebe noch etwas mehr drauf, weil heute habe ich ein Rennen, da drücke ich noch etwas. Völlig faktenfremd, also, aber das ist naheliegender Fehlgebrauch. Dann hat jeder noch eine Pumpe zu Hause mit einem Manometer, wo er noch schief draufschaut und dann sind aus diesen 5 Bar sind es dann plötzlich 6,5 Bar. Mhm. Und dann legt er es noch in den Kofferraum beim Hinfahren, dann geht es nochmal ein Bar rauf und dann plötzlich knallt es. Und wenn das knallt, dann ist das nicht schön. Und drum, aktueller Stand bei DT Swiss, ist Hochdruck ist mit Hook.
Ja, und wir müssen es hier rausgeben als wirklich nicht Warnung, aber um den Leuten, wir müssen die Leute sensibilisieren. Genau.
Das macht ihr auch super. Wir versuchen es auch überall, eben im Gravel, da haben wir ein Hookless-Profil, dort haben wir es auch überall draufgeschrieben.
Maximal 5 Bar.
Genau, das setzt aber voraus, dass das gelesen wird und gelebt wird. Und das ist dann halt wieder ein anderes Thema. Und dort ist einfach unser Verständnis für unsere Pflicht als Hersteller ist dort ganz klar im Moment. Das Risiko, das können wir und wollen wir nicht auf uns nehmen, dass dort was schief geht. Es gibt dann auch noch den Graubereich, wie sind die Reifen beschriftet?
Mhm. Ach, und dann steht auf dem Reifen maximal 6 Bar und auf der Felge liest man es vielleicht nicht und dann macht man die 6 Bar rein.
Genau, auf der Felge muss es nach Norm auch draufstehen, aber das ist bei neuen Reifen ist das alles kein Problem. Da kann man auch Hookless und also Crotchet oder Straight Side oder wie man es dann auch immer, kann man alles beschriften. Aber jetzt hat irgendjemand im Keller noch einen alten XY-Reifen und dort steht nichts drauf von Crotchet oder Straight Side, weil es das damals noch nicht gab. Und der hat noch Fertigungstoleranzen, die vielleicht auch noch so waren, dass das auf Crotchet kein Problem war mit Tube. Und dann ist er in der Not und muss, am Wochenende habe ich eine Tour und ich muss jetzt das einfach zum Laufen bringen. Ah, passt, pumpt auf, fährt los. Das ist eigentlich dieser naheliegende Fehlgebrauch, wo DT Swiss als Brand, aber auch ich persönlich lieber die Vorsicht walten lasse, als dann sagen, ja, ich habe es aber auf Seite 37 stets, dass du das nicht machen solltest. Das nützt dann dem nichts.
Naja, warum machen wir einen Audio-Podcast, um den Leuten das in den Kopf zu sprechen? Also, damit es auch wirklich bleibt. Genau. Es geht um deine Sicherheit und dann kann man nicht einfach Gebrauchsanweisungen ignorieren.
Genau.
Deswegen steht es ja drauf und wir machen es in jeder Sendung.
Das ist das, was wir jetzt mit anderen Herstellern, gibt es ja den Weg zu sagen, 25 mm auf Hookless, unter 5 Bar fahren. Wie oft wir immer sagen, unter 5 Bar, nicht ein bisschen mehr. Unter 5 Bar, unter 5 Bar, am besten fahrt er die mit 4,5.
Und natürlich haben wir die gleiche Erfahrung gemacht, dass Leute sagen, kann nicht stimmen. Es kann nicht stimmen, was du da sagst. Ich brauche 6,5 Bar.
Das ist so. Und eben das ist die Seite Sicherheit und dann auf der Performance-Seite, das wissen wir, also aerodynamisch, kein messbarer Nachteil von Hooked zu Hookless. Dort entsprechend haben wir auch den Druck nicht, das jetzt zu beschleunigen. Also dort versuchen wir auch, die Fakten zu schaffen und dann basiert auf dem zu entscheiden und die Produkte so zu
bringen. Ist es denn, Entschuldigung.
Nee, ich wollte einfach kurz mal, ist mir nur ganz kurz eingefallen, ist es denn produktionstechnisch ein wesentlich höherer Kostenfaktor, diesen Haken bei der Carbonfelge noch zu machen? Ist es eine deutliche Produktionseinsparnis, wenn ich mir den Haken schenke? Kostenmäßig?
Ja, aber wir sind stolz darauf, dass wir es können.
Aber es ist auch nicht zu ignorieren, der Mehrpreis.
Das ist so, ja. Okay. Das ist so. Also die Werkzeuge sind teurer, der Prozess ist aufwendiger, aber wir können es. Und da sind wir stolz drauf und drum machen wir diese Abkürzung nicht.
Okay. Und die ist aber ja denkbar, wenn die Industrie noch sich mehr zusammenschweißt, so wie es bei der Autoindustrie ja, glaube ich, auch so ist, wenn die ETRTO dann irgendwann sagt, na gut, die Toleranzen bei den Reifenherstellern einzuschränken, bei euch noch vielleicht mehr einzuschränken und die Maschinen können das vielleicht auch in Zukunft noch besser, dass dann die Drücke für Hookless irgendwann ja vielleicht steigen könnten. Dass man sagt, okay, irgendwann kann man Hookless auch 7 Bar fahren.
Genau.
Aber wir sind momentan bei dem Stand 5 Bar.
Ganz genau. Der Stand heute plus eben noch zurückgerechnet, wie alt dieser Reifen ist, der da im Händler noch im Lager hat. Der ist einfach, dass das Risiko zu hoch ist, aber du hast genau recht. Also wenn sich dieser Reifenwulst, der wird sich auch entwickeln. Da gibt's ja auch namhafte deutsche Hersteller, die das auch sehr, sehr gut und tief analysiert haben und erst mit einem Produkt rauskamen, als sie sicher waren. Check, alles gut.
Die aus unserer Heimatstadt kommen.
Genau. Und drum eben ich sage, im Moment ist einfach der naheliegende Fehlgebrauch und die Sicherheit zu heiß. Aber wenn sich das ändert, dann ist das, dann kann das sein, dass das sich ändert und dass auch wir auf Hookless gehen. Aber es muss dann wirklich einen Vorteil bringen. Und nur die Produktionskosten runterzubringen, ist für mich kein substanzieller Vorteil. Also es muss dann wirklich gewährleistet sein. Und diese Diskussion, wegen der, ja, wie dehnt sich denn der Reifen aus beim Luftdruck? Wie dehnt er sich nach 5 Jahren aus? Seid ihr bereit, dort zu investieren? Das wurde kontrovers mit den Reifenherstellern diskutiert. Und da ist man aber dann nachvollziehbarerweise sehr schnell wieder im kompetitiven Bereich, wo natürlich keiner sagt, ja, ich habe jetzt das neue Material und wenn du dann nimmst, dann ist alles gut. Das ist natürlich eine sehr facettenreiche Diskussion, wo Eigeninteressen reinspielen und entsprechend eben dauert das.
Okay. Und im Gravel-Bereich, da macht ihr aber Hookless, weil ihr sagt,
da fährt braucht man ja auch,
und da fährt man ja diese Drücke nicht. Also genau. Im Gravel-Bereich, wenn da einer über 5 Bar geht, dann merkt er das ziemlich schnell, dass es sich nicht gut anfühlt. Ne? Dann spätestens das dann.
Wenn er es merken will, ja.
Ja,
es
gibt
auch dort Leute, die es nicht merken.
Die Leute gibt es, die merken gar nichts.
Genau. Gravel ist etwas schwierig, weil eben es entwickelt sich noch. Was ist Gravel? Drum, wir haben dort Hooked und ein Produkt, was klar auf Performance gemacht ist, das haben wir Hookless gemacht. Das war sehr, sehr früh, also weil es Gravel noch kaum, wo die meisten noch nicht wussten, was Gravel ist. Dort ist es möglich, dass künftige Produkte den neuesten Kenntnissen angepasst werden. Okay. Da darf ich leider nicht offen drüber sprechen.
Aber Zukunftsausblick, jetzt wissen wir, kein Autoreifen hat mehr einen Schlauch, kein Motorrad hat mehr einen Schlauch und ich glaube sogar Flugzeuge haben auch keinen Schlauch. Ist in 10 Jahren, wenn wir diesen Podcast zurück gucken. Ich hoffe, YouTube gibt es dann noch. Gibt es dann noch Schläuche oder bist du schon so, dass du sagst, 10 Jahre, wenn ich diese Entwicklungsgeschwindigkeit sehe, haben wir das nicht mehr im Fahrrad?
Man muss es etwas haben. Es gibt Tubeless und es gibt Hookless. Also ja, ja. Bei Tubeless, da bin ich dabei, das wird...
Ich bin jetzt bei Tubeless, kommen. Entschuldigung, habe ich falsch anmoderiert. Also Tubeless, einfach mal das Tubeless...
Tubeless...
Habe ich falsch anmoderiert.
Tubeless wird etabliert sein. Was etwas hinkt, ist dieser Vergleich mit der Autofelge und dem Autoreifen. Ihr habt sicher schon mal Winterreifen montiert. Also wenn man dort eine Felge hebt und wenn man dort einen Reifen hebt, da ist dann viel mehr Material mit viel weniger Technik, als wenn du einen 200 Gramm Reifen und einen 600 Gramm
Aufrad Weil die Produkte montierst. So massiv sind.
Genau, also das Walk, das macht in völlig anderen Dimensionen im Fahrrad als im Auto oder im Motorrad oder im Lastwagen.
Ja, ja.
Und darum kann man das schwer 1:1 vergleichen. Weil es wird keiner akzeptieren, das war ja auch lang ein Punkt, was Tubeless gebremst hat. Ja, aber schwerer darf es dann schon nicht sein. Also
naja, klar. Ja. Das Auto hat genug
da ist egal.
Maschinenkraft.
Da macht der Motor, aber bringt dich den Berg hoch und genau, nicht die Muskeln. Genau.
Aber dann ist ja die große Frage, warum die ganzen E-Bikes noch mit Schlauch fahren. Weil da könnte man ja sagen, mache ich die Felge schwer, ist ja sowieso der Motor. Und das ist ja etwas, wo ich... Wie lange wird das dauern, bis da das Tubeless
also
überhaupt in das normale Standardfahrrad reinkommt? Also
dort braucht's einfach Lösungen, die aber OEM funktionieren. Oder heute ist ein Problem, dass das E-Bike wird irgendwo auf der Welt montiert, wird dann irgendwo zwischengelagert und nach X Monaten steht es dann beim Händler im
Laden. Und so funktioniert Tubeless
nicht. Und so geht Tubeless noch nicht.
Ja, ja.
Und das wird sich noch entwickeln müssen in dem Bereich.
Aber das ist auch ein Punkt, über den wir nicht nachgedacht haben. Du hast ja völlig recht. Da steht dann ein vormontiertes E-Bike 3 Monate auf dem Reifen und dann würde es ja platt stehen.
Genau. Ja, die Rennräder kommen ja auch oder Gravelbikes kommen ja auch mit Schlauch und genau. Wir als Händler genau.
Müssen machen das
umbauen. Aber das ist sicher noch etwas vergangenheitsorientiert. Da wird sich eben, wenn jetzt ist die Felge, der Reifen ist klar. Ich bin sicher, auch die Flüssigkeiten werden sich noch entwickeln, dass die nicht nach 3 Monaten Pappe sind.
Haben wir gerade auch.
Eben, das ist alles in Bewegung. Also das wird schon kommen.
Ja.
Na gut. Na ja, wir gucken in 10 Jahren nochmal zurück.
Genau. Gibt es noch einen spannenden Bereich bei euch? Einfach ist das, dass ihr ja viele Athleten auch sponsert und und zusammen mit Swisside insbesondere, glaube ich, auch da wirklich versucht, Aerodynamik, Marginal Gains, auch mit den
Nippeln kleinste Verbesserung.
Wie wichtig ist euch das Thema, obwohl es ja vielleicht für den Endkunden jetzt nicht das eine Watt ausmacht? Wie motiviert seid ihr da und warum seid ihr motiviert und was bringt mir das als Endkunden dann am Ende dann doch?
Also wir sind sehr motiviert, weil in jedem Fall schadet es dem Endkunden nicht. Also es kann dann sein, mir ist egal, wenn ich 3 Minuten länger habe, wenn ich um den Bielersee fahre, aber es schmälert in jedem Fall den Spaß nicht, den er dabei hat.
Das ist eine gute Aussage, sehr
und
gut.
Wichtig ist einfach, dass man, darum nennen wir es Aero Plus, also es ist nicht nur die Aerodynamik, sondern das Plus, das beinhaltet dann alle Faktoren, Fahrbarkeit, Komfort, was du gesagt hast, all die Punkte sind dort drin enthalten, weil es nützt dir dann nichts, wenn du zwar ein sauschnelles Laufrad hast, aber es ist nicht fahrbar.
Mhm.
Und das hilft.
Dann verlierst du die Watt, weil dir der Nacken wehtut.
Genau, ja, also ja. Das gilt, und das gilt oder dann wiederum bei einer Daniela Rief genau gleich wie beim Otto Normalverbraucher. Die Daniela Rief, wenn die die Aero-Position verlassen muss, weil das Lenkmoment nicht vorhersehbar ist, was wegen der Windböe kommt, dann muss sie aus der Aero-Position raus. Das schmerzt dann viel mehr, als wenn du 0,001 Watt schneller bist im Windkanal. Also dort versuchen wir, dass die Realität versuchen wir im Aero Plus abzubilden. Oder? Und der Windkanal und die Prüfstande, das sind alles nur Modelle, die der Realität immer näher kommen und das versuchen wir immer weiter zu entwickeln, dass wir eben dann wirklich Produkte bringen können, die was bringen.
Okay.
Ja.
Die Wie sehr hilft das eigentlich, dass ihr dann die Komponenten aufeinander abstimmen könnt? Das heißt, Narbe, die aerodynamisch sein muss, Felge, die mir aerodynamisch ist, Speiche. Habt ihr da dann mehr Möglichkeiten oder könnt ihr dann sagen, na ja, wir schmeißen unten mal die Maschine an, wir müssen eine Speiche jetzt genau für diese Felge noch bauen. Habt ihr da ab und zu wirklich dann so Lichtmomente, wo es einfach auch Sachen passieren, die sonst nicht passiert wären, wenn ihr nicht sozusagen das
Weil
komplette
Laufrad aus einer Hand liefern könnt, ne?
Das ist ein wirklich vitaler Vorteil, den wir haben. Gerade die ARC-Laufräder sind ja in der zweiten Generation und schon die erste Generation war sauschnell. Und wenn wir dort jetzt einzig an der Felge hätten schrauben können, dann hätte es was gebracht, aber wir konnten auch noch an der Narbe schrauben, wir konnten auch noch an der Speiche schrauben und das in Summe macht dann eben mehr aus. Also das ist wirklich ein enormer Mehrwert, den ich nicht missen möchte. Heißt natürlich, dass all die Spezialisten, die müssen miteinander sprechen, also Beispiel, oder wenn dann der Speichenentwickler hat eine Idee und dann kommt aber der Narbenentwickler und sagt, ja, das ist zwar schön, aber ich kriege das nicht eingespeicht mit einer normalen Narbe. Ich muss was an der Narbe ändern oder kannst du vielleicht an der Speiche das noch anpassen? Also das befruchtet sich dann gegenseitig und ja, gibt dann diese lichten Momente, die du genannt hast. Also es ist wirklich wesentlich, weil also die Messlatte, die ist schon hoch heute. Also es gibt die seriösen Anbieter, die ein Aero-Laufrad anpreisen, die sind einigermaßen in einem schmalen Band.
Ja,
dann gibt es noch die nur sagen, es ist Aero, weil es Aero ausschaut. Das ist dann, aber die fallen heute hinten
weg. Ja, aber die ernstzunehmenden Mitbewerber, die kannst du dir an einer Hand abzählen.
Genau, und da sind die Unterschiede wirklich klein.
Naja, wie viel reden wir da? Sind das denn... Bewegt ihr euch da in 1-2 Watt? Ist das dieses Marginal Gains oder gibt es da auch mal größere Sprünge?
Also 2 Watt sind schon sehr viel, weil so ein ARC 80 hat irgendwo 11, 12 Watt. Also da sind 2 Watt Unterschied, sind dann
18%. Ja, genau.
Gut, das kriegt man so schnell nicht mehr hin.
Dann. Genau, das ist so. Ist natürlich dann eben der unter dem See fährt, ist das ziemlich Schnuppe. Für den ist dann wichtiger, dass wenn ein Lastwagen vorbeifährt, eine Böe kommt, dass er nicht in den Straßengraben fällt. Das ist dann das Aero Plus, was wir dann gleichzeitig auch weiter vorantreiben.
Ja, wer kennt das nicht? Überrascht von Ansaugen oder die Windböe. Ne? Beides funktioniert und sorgt dafür, dass der Lenker wackelt.
Genau.
Und ja.
Da hilft euch aber das ja tatsächlich mit den Athleten auch zu fahren, weil die LKW-Situation, die lässt sich ja schwer im Windtunnel irgendwie simulieren, oder?
Richtig.
Ja.
Also was du simulieren kannst, ist einfach die Winkel und dann siehst du, wie das Laufrad reagiert. Und dort ist es wichtig, dass es vorhersehbar reagiert. Also dass wenn mehr Wind kommt, dass es mehr in die gleiche Seite drückt, als wenn weniger Wind kommt. Es gibt aber auch, also das kann auch kippen und das führt dann dazu, dass es plötzlich irgendwas macht. Und das ist das, was man auch simulieren kann und entsprechend vermeiden dann.
Denkt man gar nicht drüber nach so, ne? Das fährt ja alles so schön heutzutage mit den teuren Laufrädern, aber dass das ja das, was da für Gehirnschmalz hinterhängt und für Tests hinterhängt.
Wir sind ja trotzdem in der reellen Welt.
Ja, und ist natürlich auch so, ich meine, ihr wisst natürlich, worauf zu achten ist. Also es ist, dass eine 80er Felge für jemanden, der noch nie ein Aerorad gefahren ist,
es ist nicht
vielleicht beim ersten Mal schwierig zu fahren ist, das ist ja logisch, weil wenn es nicht so wäre, dann wäre auch der Segeleffekt nicht da. Also entsprechend bist du dir halt auch schon gewohnt, wie sich so ein Rad fährt.
Ja. Dann zum Abschluss. Vielleicht kannst du uns einen kleinen Zukunftsausblick geben, weil schaffen wir nochmal 1 Watt bei Laufrädern oder nicht? Inwiefern spielen auch Fertigungsprozesse, also das ist ja das Interessante, wenn man jetzt diese Factory-Tour hier auch so ein bisschen hinter sich hat, hat man ja das Gefühl, dass man schon ziemlich am Limit ist. Wo man sagt, okay, jetzt die Speiche noch mehr zu verdichten oder wo soll man da noch was neu machen? Wir bewegen uns in Toleranzbereichen, die ja nicht mehr, die wir mit menschlichem Auge gar nicht mehr wahrnehmen könnten, nicht annähernd. Gibt es da noch große Schritte oder ist es dann am Ende auch wieder das, die Zukunft, die dann bestimmt wird durch den Fahrer, der sagt, ich möchte jetzt vielleicht nochmal was ganz anderes fahren, womit wir heute noch gar nicht rechnen? Gibt es da einen ganz neuen Trend irgendwann? Was habt ihr da? Könnt ihr oder über was ihr sprechen könnt oder einfach so ein bisschen Vision?
Genau, also eine Kristallkugel habe ich auch nicht. Ich weiß auch nicht, wie es am Schluss genau ausschaut. Ich versuche es immer mit einem Blick zurück zu erklären. Also wenn du das Rad angeschaut hast, was die Tour de France vor 10 Jahren gewonnen hat, dann hast du gedacht, boah, da ist aber ziemlich ausgereizt und da ist alles am Limit. Und wenn du dasselbe Rad heute anschaust, dann denkst du, was, damit sind die Tour de France gefahren?
Stimmt. Aber das gab es ja immer.
Und ich bin überzeugt, in 10 Jahren wird das wieder so sein, dass wenn du die heutigen Räder anschaust, dass sich das wesentlich weiterentwickelt hat. Mhm. Ich bezweifle, dass, oder die Schritte werden sicher kleiner. Mhm. Also da gibt es verschiedene Gründe. Die Physik, die werden wir nicht ändern können, da gibt es gewisse Grenzen. Regulatorien werden wir auch nicht ändern können. Sicherheit wird auch höher gewichtet als in der Vergangenheit. Aber es gibt hier ein neues Material, dort ein neuer Fertigungsprozess, hier eine gute Idee und das summiert sich dann eben trotzdem zu Innovationen, die wir heute noch nicht sehen. Wenn wir die schon sehen, dann würden wir sie ja schon entwickeln. Also es braucht dann auch alles zur richtigen Zeit, es muss zusammenpassen und. Was sich, um etwas konkreter zu werden, was sicher wichtig ist, ist das Thema Integration. Also wir haben immer noch ziemlich harte Schnittstellen am Fahrrad, zum Beispiel Endanschläge, Gabelausfall, Ende, Reifen, Felge. Da gibt schon Sachen, wo sich noch was tun wird.
Wo man sich dann mehr auf Standards einigen muss. Ist das die Aussage?
Oder Standards? Ist ein Unwort. Also Standard darf man ja nicht sagen in der Fahrradindustrie. Das ist was Böses.
Dann hebst du dich nicht ab.
Ja, genau. Und in der Autoindustrie ist ja kein Standard, wenn ich ein A3-Lenkrad nicht an einen Golf schrauben kann, dann regt sich niemand auf, dass es keinen Standard gibt. Gut. Ich denke, es wird mehr von das Komponentendenken, wird etwas weniger und mehr das Systemdenken. Also das zeigt sich heute schon beim Cockpit zum Beispiel, wo mit all der Kabelintegration, da kannst du ja nicht mehr einfach, ich nehme jetzt den 110er Vorbau und der passt an jedes Rennrad. Das ist ja schon Vergangenheit. Und so wird es, glaube ich, mit dem ganzen Fahrrad weitergehen.
Das heißt, wenn man innovativ werden will, muss man erlauben, aus den Standards auszubrechen.
Genau.
Und das auch akzeptieren.
Ja, genau.
Ja, ich habe das so ein bisschen mit dem iPhone verglichen, wo man sagt, oder Smartphone, ne? Das ist ja seit 20 Jahren immer ein Bildschirm mit Dings drauf, ne? Mhm. Aber da sind wir beim Fahrrad noch nicht, dass wir sagen, okay, das wird jetzt nur noch intern schneller und nach außen sieht's immer gleich aus.
Ich glaube, dafür ist das Fahrrad im sportiven Bereich zumindest einfach zu emotional. Mhm. Also es ist kompetitiv vom Anwender, vom Hersteller und daher wird das so zur Commodity, wird ein Rennrad, glaube ich, nie.
Soll ich mal eine freche Frage zum Schluss stellen? Ist die UCI ein Entwicklungsbremser?
Für die ETR2O war, für die Laufrad. Für Tubeless war es ganz gut, ne? Dass sie so waren.
Aber auf die Geschichte von vorher zurückzugreifen.
Ja, ja.
Guck mal, wenn ich dran denke an meine Jugend, dann gab es Kestrel KM40, da gab es dann kein Sitzrohr und war das cool und war das emotional geladen, die UCI verbietet es und du denkst, boah, diese UCI mit ihren Regeln.
Also bei diesem UCI-Bashing will ich ganz klar mitmachen.
Ich will kein UCI-Bashing. Nee,
machst du nicht, aber es ist ja, viele schreiben, die UCI ist an allem schuld und die machen alles falsch. Sag ich nicht. Die UCI hat eine Rolle und das ist faire, sichere Wettbewerbe zu veranstalten und durchzuführen. Und diese Rolle ist nicht einfach. Oder ich glaube, es hätte dann auch keine Freude, wenn die Räder plötzlich komplett anders ausschauen würde und es wirklich nur die Rolle spielt, ob du auf Marke A oder B.
Und dass es dann nicht die Beine sind, genau, und das Training.
Das ist ein Nachteil bei Formel 1.
Ja, genau, und das ist das oberste Ziel der UCI. Also die haben schon gute Ansätze.
Dieser Bruchtest, den wir in dem Video, das kommt ja dann, zeigen durften, dass Vorderräder halt einfach gewisse Schlaglöcher, Impact hieß das ja, also Schläge verkraften und die UCI eine Liste hat, die haben alle diesen Test bestanden. Das ist ja trotzdem super sinnvoll, weil Wir haben es ja gesprochen, keiner hat Bock auf, dass er mit der Nase bremst, dass irgendwas versagt. Also das ist ja sonnenklar. Aber wenn ich jetzt an solche Sachen denke, tja, man könnte ja auch das hintere Schaltwerk irgendwie verkleiden und komplett verstecken. Dann wäre das aus aerodynamischer Sicht, ich bin jetzt der Aero-Entwickler bei DT Swiss, sage, warum macht ihr denn das nicht? Dieses Schaltwerk, was da rechts hängt und voll im Wind steht, ist ja die blödeste Idee unter der Sonne aerodynamisch. Mhm. Jetzt hast du dafür vielleicht als Ingenieur eine Lösung und bist ganz stolz. Aber die UCI sagt, nein, eine aerodynamische Verkleidung für Schaltwerk ist nicht erlaubt. Also diese Bashing will ich nicht betreiben, aber es ist ja, wenn dann jemand sagt, aus optischen Gründen oder warum auch immer verbiete ich es.
Genau, es ist sich, ich meine, der Schiedsrichter hat immer eine schwere Rolle. Also mindestens 50% der Zuschauer hast du gegen dich. Und ich glaube, das ist das, was die UCI machen muss, ist schwierig. Vielleicht verhält sie sich nicht immer so geschickt, wie man sich's wünschen würde. Aber ja, es ist wirklich schwierig dort. Ja, aber ich als Hersteller ist es natürlich schon frustrierend, wenn du eben solche Grenzen kriegst. Vor allem, wenn du ein seriöser Hersteller bist, für den klar ist, ja, ich will nur ein sicheres Produkt. Ich will nicht sichere DT Swiss Produkte wegen der UCI, sondern ich will sichere DT Swiss Produkte, damit unsere Kunden sicher damit unterwegs ist und ihnen nicht passiert. Leider gibt es schwarze Schafe und wegen denen gibt es dann eben solche Regeln, die dann halt für viele mühsam sind, wo du dann Grenzen hast. Ja. Und dort muss die UCI irgendein Regelwerk finden. Es gibt aber Kanäle bei der UCI. Wenn du jetzt eine Innovation hast und nicht sicher bist, ob du das bewilligt kriegst, dann kannst du dich bei der UCI anmelden und das wird dann vertrauenswürdig behandelt und wird dann beurteilt, ob sie das bewilligen würden oder nicht.
Okay, eine Vorabanfrage.
Genau, das funktioniert. Ist dann halt mal so oder mal so, also was da rauskommt.
Den Dropper-Seat-Post haben sie ja durchgewunken von bei der Anfahrt jetzt Milan Sanremo.
Genau. Und ehrlich gesagt bin ich 50-50, also ich kann gar nicht jetzt ad hoc jetzt sagen, ob ich es gut oder schlecht finde und du hast es eigentlich perfekt gesagt, das nehme ich mir auch mit. Der Schiedsrichter hat immer eine kritische Position.
Aber es ist auch oft, dass ich glaube, sind sie jetzt auch nicht mit flachen Rahmen und so, da haben sie jetzt ja auch viel erlaubt, was vorher nicht erlaubt war. Da passiert ja auch was.
Die Eingangs- oder irgendwo in der Mitte erwähnte Diskussion mit der UCI, die hat schon Früchte getragen. Also da gibt es jetzt einen Dialog zwischen der Industrie und der UCI. Je nachdem, wer gerade in Aigle, das ist dort, wo die UCI den Hauptsitz hat, wer dort sitzt, wann die Präsidentenwahl ansteht oder so, dann kriegst du das durch oder kriegst es nicht durch.
Also eins ist ja klar, wenn wir das nächste Mal in der Schweiz sind, besuchen wir zwei Schweizer. Also euch nochmal, ja, oben auch noch in der Schweiz und dann nehmen wir auch noch die Tour zur UCI, machen wir eine Rundreise.
Genau. das ist eine Reise wert, ist interessant.
Ich würde mit denen
super gerne auch immer die Gegenseite etwas zu verstehen. Die sind ja nicht per se böse oder machen
Sachen, um Leute
zu schikanieren, sondern haben andere Interessen.
Man darf ja nicht unterschätzen, dass die Fahrer auch ja ein Mitspracherecht haben. Die Scheibenbremse war ja das beste Beispiel. Das war ja nicht nur die UCI, die gesagt hat, sie erlaubt es nicht. Die Fahrer waren ja alle dagegen. Und ich meine,
kann ich nicht.
Man hätte auch statt 2-3 Jahre hätte man das auch in einem Jahr vielleicht bewilligen können.
Diese Diskussion, die haben wir sehr eng mitgekriegt, eben all diese Vorfälle, dass ich bin gestürzt und nur wegen der Scheibenbremse, das hat man von der Industrie und der UC gemeinsam dann wirklich in forensischen Gutachten hat man das untersuchen lassen.
Ah, da hätte man ja gerne mal Inside-Informationen.
Um diese Polemik einzubremsen, oder? Also, ja. Das sind so viele Eigeninteressen und. In the long run setzt sich ja dann das Richtige durch. Also, jetzt ist ja das erste Jahr, wo alle auf Scheibe unterwegs sind. Braucht halt manchmal etwas Geduld.
Die du auch mit uns hattest. Vielen Dank.
Ja. War ein Vergnügen.
Ja, also uns hat's, also mir auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Also die ganzen Tage hier, die wir hier waren. Vielen, vielen Dank. Sehr gastfreundlich. Ihr wart sehr gastfreundlich. Wir durften viel filmen hier, viele Sachen sehen. Hat richtig, richtig Bock gebracht.
Und es war eben auch viel Spaß. Und
ich glaube auch, wir bringen ganz viele Informationen mit. Also unser Kanal wird jetzt ein bisschen an DT Swiss Content leiden.
Weil wir lange hier waren.
Also drei Videos wahrscheinlich und der Podcast hier.
War auch für mich sehr spannend, auch sonst die Feedbacks, die ich gekriegt habe, waren durchwegs positiv. Und wenn natürlich ihr zu Hause mehr wisst jetzt, was so unter dem Namen DT Swiss alles läuft, dann ist das absolut in unserem Interesse. Wir freuen uns auf die nächste Episode. Dann.
Ja, wir sind nicht das letzte Mal hier.
Gut, also vielen Dank fürs Zuhören. Gerne Fragen in die Kommentare und dann tschüss. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ja.